Herzlich willkommen zurück zu Adeptus Geilmann.
Ja, hallo.
Wir sitzen hier an einem wunderschönen Samstag, aber wir sind trotzdem müde wie immer. Das ist so, ja. sonst ist immer die Ausrede, es ist schon der ganze Arbeitstag vorbei und wir treffen uns irgendwie abends, nachdem schon so ein ganzer Tag rum ist. Jetzt treffen wir uns Samstagvormittag, hat trotzdem auch nicht geholfen. Ich glaube, wir sind, wenn ich für mich spreche, ich bin noch müder als sonst.
Mhm. Ich glaube, das Verrückte ist, seitdem ich Vater bin, ich kenne keinen Tag mehr, wo ich wirklich wach bin.
Ja.
Also es ist nur noch eine Distanz, es fängt schon an, es beginnt schon. Es ist nur noch so eine Erinnerung von, okay, es gab mal eine Zeit, da habe ich mal durchgeschlafen. Und das ist total verrückt. Es gab mal eine Zeit, wo ich nicht 3 Uhr morgens auf einmal wach war und jemanden irgendwie wieder ins Bett bringen musste.
Bei mir ist es eher Hollow Knight Silk Song, was ja. Das Problem ist auch. Weil ich bin so, also ich hasse es, ins Bett zu gehen. Das hat sich so seit meiner Kindheit nicht abgelegt. Ich bin so unfassbar gerne morgens lange im Bett. Also ich schlaf gerne aus und komme dann immer schwer raus. Aber ich hasse es, ins Bett reinzugehen. Also ich bin dann so, ich bin dann wie so ein Kind. Ich sitze abends am PC irgendwie und esse noch so ein paar Salzbrezeln und dann flimmert da Hollow Knight über den Bildschirm und dann will ich das nicht weglegen.
Mhm.
Dann denke ich mir so, ich könnte jetzt schlafen gehen um 12, aber was ist, wenn ich jetzt noch bis 2 Uhr nachts Silksong weiter zocke?
Mhm.
Ja, und dann wird Silksong weiter gezockt.
Bei mir ist so das Ding, ich weiß, ich müsste mal schlafen gehen und am besten legt man sich schon 20 Uhr mit dem Kind schlafen, weil man dann irgendwie so ein bisschen Schlaf bekommt, aber wenn man ein Kind hat, man hat halt nur diese Zeitfenster, wo man irgendwie Zeit für sich hat.
Mhm.
Oder halt Zeit mit seiner Partnerin. Und die muss man nutzen. Und man hat immer so, also so geht's mir, ich habe immer so ein ganz starkes Bedürfnis, ich muss jede Sekunde auskosten. Und da gab's halt schon Momente, wo ich irgendwie ihn gerade hingelegt habe und komme aus dem Schlafzimmer und Anni ist so, ja, wollen wir noch? Und ich war so, nee, stopp, halt, stopp. Ich habe jetzt 3 Stunden und jede Sekunde zählt und ich gehe jetzt malen oder jede Sekunde zählt, wir müssen jetzt unsere Serie anfangen, wir müssen jetzt den Film gucken.
Wie du dann so aus dem Kinderzimmer lossprintest.
Ja, es ist so.
Ja.
Es ist so, also wenn man als Single war das so, ey, dann habe ich halt mal einen Film geguckt, dann habe ich irgendwie mal eine Serie geguckt oder habe irgendwie gemalt. Das war so, man hatte so viel Zeit, dass man nicht darüber nachgedacht hat, wie man die nutzt, sondern es war so in so einem ganz natürlichen Flow. Mhm. Und jetzt ist es so, ich weiß, ich habe 3 Stunden, weil das Kind ist wie ein Uhrwerk. Also das geht 20 Uhr ins Bett, 23 Uhr wird es nochmal wach, schläft dann nochmal 3 Stunden, wird dann wieder wach. Also ich habe so ganz, ganz klare Zeitfenster und auch so über den Tag, wenn ich mal zu Hause bin, weiß ich halt einfach, es gibt einen Mittagsschlaf, es gibt so einen Nachmittagsschlaf.
Ja.
Und manchmal bin ich so müde, dass ich mir denke, boah, ich würde jetzt gerne diesen Mittagsschlaf mitnutzen und mitschlafen. Aber es sind 2 Stunden, die könnte ich auch was anderes machen. Und dann kippe ich mir noch einen Kaffee rein und gehe malen oder spiele.
2 Stunden schläft so ein Kind mittags dann?
Nee, ja, kommt drauf an. Es kann eine halbe Stunde sein, es kann eine Stunde sein. Jetzt gerade wird er in der Kita gerade eingepflegt, also eingearbeitet. Und durch die
ich stelle mir gerade vor, wie er so am Fließband steht und so, dann mit seinem Aktenkoffer so morgens reinkommt und dann so,
und das ist natürlich,
heute ist mein erster Tag.
Das ist natürlich so, mit Kindern spielen, so seine Arbeit, die er gerade tätigt, ist natürlich ermüdend. Mhm. Und dann ist er nochmal anders müde und dann weiß er, okay, der wird jetzt 1 Stunde, 1,5 Stunden einfach, liegt
meistens der kommt er abends auch nach der Kita nach Hause mit so einer Laune, weil...
Genau, hat so eine Laune.
Und diese Umstellung von, er konnte den ganzen Tag so freeloaden irgendwie lecken und jetzt ist es 9 to 5 und
weiß einfach, wenn er sein Milchbrötchen nimmt.
Das Leben kommt nicht wieder. Die ersten 6 Monate.
Die sind vorbei.
Wie bei unserem Mechanikum-Adepten in Dawn of Fire.
Ja, ja, genau.
Das waren die glücklichsten 6 Monate seines Lebens.
Und jetzt ist er so, zumindest das Milchbrötchen und dann weiß er einfach, wenn der das irgendwie protestmäßig irgendwie auf den Boden hämmert, schmettert, dann weißt du, okay, wenn er jetzt schläft, der ist so übermüde, da hast du eine Stunde, 1,5 Stunden für dich.
Ja.
Und dann geht's halt los und dann willst du am liebsten alle Dinge gleichzeitig tun.
Ja.
Jetzt gerade habe ich den Vorteil, Anni hat jetzt angefangen, The Last of Us zu spielen. Deswegen hat sie meistens den Fernseher und die Konsole so für sich. Und deswegen kann ich jetzt kein Space Marine 2 zocken in der Zeit. Und dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, außer Hörbuch hören und malen.
Ja.
Deswegen komme ich mit dem Malen gerade sehr voran. Aber merke halt auch, bevor ich schlafe, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, was du sagst, ich gehe nicht gerne schlafen, bevor ich die Augen schließe, sehe ich einfach zu, kann ich irgendwie wach bleiben, um Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun kann.
Ja.
Es sind wirklich seltene Momente, wo ich sage, es geht nicht, ich kann jetzt nicht malen, ich kann jetzt nicht spielen, ich muss schlafen, dann schlafe ich halt mal mit. Aber ansonsten zählt jede Sekunde. Jede Sekunde, Freunde.
Ihr merkt schon, es wird heute eine etwas anekdotischere Folge.
Mhm.
Weil wir hatten, also ich besonders quasi hatte sehr chaotische Wochen.
Mhm.
Deswegen haben wir heute nicht so ein riesiges, großes Thema. Wir hangeln uns so ein bisschen lang an dem, was uns aktuell so umtreibt. Wir können zum Start mal so ein paar Sachen, ein paar Worte verlieren über die Zukunft von dem YouTube-Kanal.
Mhm.
Wir hören auf. Tschüss.
Nein. Wir haben alles gegeben.
Wir haben alles gegeben.
Alles versucht. Ja. Aber irgendwie.
Nein. Wir wollen richtig reinstarten.
Ja.
Und wir haben eure, ich meine, ich habe es auch schon ein paar Mal angekündigt, wir haben eure Bitten erhört wegen Spotify.
Mhm.
Das wird jetzt, ich setze mir jetzt mal selber als Deadline für die nächste große Folge. Und wir erarbeiten gerade auch noch einen richtigen Upload-Plan, dass wir da auch nochmal mitteilen können, wann ihr mit welchen Formaten rechnen könnt. Und haben auch noch ein neues Format in der Pipeline.
Oder wir haben ein kleineres und zwei größere, würde ich fast sagen.
Ja.
Also wir haben einmal Warhammer-Momente, habe ich mir geschnappt. Das heißt, ich gehe durch die Lore und suche mir einfach so Momente aus Warhammer raus, die ich irgendwie krass fand, weil ich jetzt gerade sehr viel Hörbuch höre.
Ja.
Und dadurch halt immer wieder auf Momente stoße, selbst bei Büchern, die jetzt nur so Medium sind, wo ich mir denke, das ist so Classic Warhammer, das ist cool. Und das ist vielleicht auch ein Buch, was jetzt nicht unfassbar viele Leute gelesen haben oder gehört haben, wo man sagt, ey, wusstet ihr schon? Und das gibt halt nicht nur für das, also jetzt an die Story, an die ich denke, das ist nicht nur ein Moment, wo man irgendwie denkt, das ist ein cooler Warhammer-Moment, sondern es gibt halt auch irgendwie Modellen, die man spielen kann, nochmal so ein bisschen Tiefgang, dass man sagt, ah, okay, das ist es zum Beispiel. Also ich habe die Stelle gehört zu Hause, bin dann zur Anni, habe ihr das vorgespielt und habe ihr gleichzeitig das Modell gezeigt und war so, ey, das passiert gerade in dem Buch und das ist das Modell. Also das ist ziemlich cool, dass wir da irgendwie nochmal so ein paar Warhammer-Momente rausarbeiten. Und
das
dann
werden
wir
dann in Shortform machen, also so als YouTube-Short für TikTok, Instagram und so.
Und der Arbeitstitel, und ich glaube, das wird auch der Titel sein, sind Warhammer-Momente. Und das wird nicht nur heldenhaftes Zeug sein, sondern auch skurrile Sachen. Also alles, was die Lore so zu bieten hat. Und das ist ja ziemlich
viel. Da muss ich auf jeden Fall jetzt mal diesen kleinen Call to Action erschlingeln und sagen, schreibt uns doch mal eure Lieblings-Warhammer-Momente in die
natürlich,
Kommentare.
Das muss natürlich sein.
Dann können wir das auch klauen für die Shorts.
Mach das auf jeden Fall, weil dann gucke ich mir das an und dann gehe ich irgendwie auch gerne in die Recherche, weil das muss ich sagen, ich habe in den letzten Wochen, wo bei dir so ein bisschen schwierig war auch so und viel zu tun war, habe ich unfassbar recherchiert und das Hobby nochmal anders wahrgenommen, aber dazu später mehr. Ne? Dann machen wir noch kurz ein weil das Zweite, was wir haben, ist Warhammer History. Das heißt, in Warhammer History werde ich mir Fraktionen vornehmen und die einfach mir angucken, wie haben die sich über die Jahre entwickelt, also wie hat sich die Lore entwickelt, wie sind die irgendwie in die Geschichte eingewoben worden, weil manche kamen ja dann erst in der zweiten oder dritten Edition oder wie war die Lore im Vergleich zu heute, also dass ich mir da das sehr rechercheaufwendig, aber auch super spannend.
Da haben wir auch schon die erste Folge gefilmt.
Da
kann ich schon mal sagen, das wird auf jeden Fall richtig cool. Also es hat mir, ich war ja auch quasi Zuschauer in dem Fall. Und das hat mir sehr gut gefallen,
Genau. Also Warhammer History, Warhammer Momente und dann hatten wir noch auf jeden Fall die Horus Heresy. Die werden wir so als Special-Folgen, werden wir Horus Heresy besprechen und dann wirklich von Buch 1 an.
Ja.
Das wird jetzt kein Dawn of War, wollte ich gerade sagen, Dawn of Fire sein, sondern eher so ein wir besprechen einfach ein Buch komplett in einer Folge und werden einfach allgemein über die Horus Heresy sprechen und was die eigentlich für die Lore und für uns auch bedeutet. Ja. Das ist dann nochmal so ein Ding. Und worauf ich mich auch sehr freue, wir werden die Timeline besprechen.
Ja.
Die komplette Timeline, also von den Alten und den Necrontyr bis hin zu aktuell.
Bis zum alten Laien.
Bis zum
von Laien. Den Alten bis zum Alten.
Genau, bis wir einfach voll reingehen.
So können wir das Format nennen, von den Alten bis zum Alten. Aber dann verschiebt sich das wieder.
Genau, und das hieß aber jetzt für mich im Speziellen sehr, sehr viel Recherche. Und auch die letzten 2 Wochen waren so unfassbar Warhammer-intensiv. Und ich habe das Hobby dann nochmal anders kennengelernt, weil ich jetzt nicht nur irgendwie ein bisschen die Lore mir reingezogen habe, sondern ich bin halt wirklich rein in die Geschichte von Games Workshop, Wie war das früher? Ich habe mir alte Artworks angeguckt und bin da so ein bisschen, ich würde schon sagen, professioneller an die Geschichte gegangen, als ich lese mir jetzt mal schnell mal so ein Lexikanum-Artikel durch und dann nimmst du das Hobby direkt anders wahr. Also ich bin sehr, sehr tief rein und ich habe auch gemerkt, wie gut mir das Hobby einfach tut. Also ich hatte jetzt so ein paar Phasen, wo ich einfach auch mental so ein bisschen gestruggelt habe und irgendwie und dann habe ich gemerkt, das Hobby, das ist schon, also ich würde nicht sagen, Rettungsanker ist ein bisschen übertrieben. Ich überlege gerade, wie ich es am besten beschreibe, aber
Schwimmflügel.
Ja, also ich finde es immer schwierig, wenn ein Hobby oder Warhammer jetzt im Speziellen darf.
Gute Schuhe mit Abrollhilfe.
Ich glaube, das ist es. Ich glaube, es ist immer schwierig, dass wenn du gerade irgendwie durch eine schwierige Phase gehst oder irgendwie gerade Probleme bearbeitest, wenn du dich von so einem Hobby komplett ablenken lässt und das halt praktisch ersetzt und sagst, bevor ich mich mit dem ganzen Shit beschäftige, gehe ich halt voll ins Hobby rein und blende alles andere aus. Das finde ich schwierig, das kann problematisch sein, aber für mich ist es halt einfach dieses.
Das finde ich sind, also wenn wir bei dieser Metapher bleiben, ich finde, das sind dann Leute, die barfuß laufen. Die sind dann die Personen, die so komplett reingehen und dann sich um nichts anderes mehr kümmern. Weil das finde ich strange. Ich finde es strange, wenn Leute den ganzen, also in der Innenstadt barfuß laufen. Das macht mich verrückt.
Aber ich glaube, das, was ich versuche zu beschreiben oder das, was ich versuche zu sagen, ist, unser Hobby ist einfach so Gold wert, wenn man sagt, ich habe jetzt mich um das Problem gekümmert, ich habe alles in die Wege geleitet und da ist schon wieder Licht am Ende des Tunnels und es lohnt jetzt nicht, sich so auf das Problem zu fokussieren, sondern man hat gemacht, was man machen konnte. Das wird sich auch wieder lösen. Das Leben geht weiter. Wenn man dann das als Pause sieht und ganz bewusst sagt, okay, ich male jetzt, ich höre jetzt irgendwie mein Hörbuch und ich habe das auch gemerkt in der verrückten Welt. Wir haben ja vorher im Vorgespräch auch so ein bisschen gequatscht, was geht gerade in der Welt ab. Da passieren ja so viele Dinge, dass ich halt gemerkt habe, bevor ich irgendwie den x-ten News-Podcast höre oder irgendwie Nachrichten die ganze Zeit konsumiere, dann einfach ganz bewusst sage, das Leid der Welt ist jetzt mal das Leid der Welt und ich gehe jetzt mal ganz bewusst rein
in
das Leid von 40k und mach mal so eine Erholung. Also ich habe das Warhammer-Hobby in den letzten 2 Wochen so sehr als Erholung wahrgenommen wie selten zuvor. Also es war richtig awesome, einfach zu sagen, ey, ich mal jetzt und ich mal jetzt einfach. Und es war einfach ultra fett. Das ist einfach, ich mache jetzt einfach so die nächste Hiobs-Botschaft, mache ich einfach aus. Und ja, es passieren ständig schreckliche Dinge auf der Welt. Ich mache jetzt einfach hier aus und ziehe mir rein, wie Dante durch die Wüste läuft. Und wie Dante zum Blood Angel wird und bin in einer komplett anderen Welt oder taucht da ab und kann einfach so mal kurz durchatmen.
Und dann fühlt es sich wieder so an, wie so North Face Vective Wanderschuhe zu tragen, die so schon so eine runde Sohle haben und man dann so richtig geil.
Das ist einfach
beim Laufen.
Ich glaube, das kann sehr, sehr.
Du hast die Vans an den Nagel gehängt mit dieser flachen Honigwabensohle, die einfach nur die Füße wehtun. Hast dir so schöne Wanderschuhe gekauft und trägst die beim Alltag. Du gehst ja gar nicht wandern, sondern du trägst dann diese Schuhe auch im Alltag und merkst, wenn du so durch die Gänge der Redaktion läufst,
Es ist besser.
Für mich ist es eher
wie ein Medikit. So ein Medikit, wie du es bei Space Marine 2 dir initiierst und dann wird so dein Lebensbalken nochmal so. So ist das. So ist
oder Kokain.
So ist für mich Warhammer.
Warhammer, das Koks des kleinen Mannes.
ähnlich teuer. Deswegen, das war meine Hobby-Experience, war einfach, dass ich das nochmal auf einer professionelleren Ebene recherchemäßig noch ein bisschen vertieft habe und total nice fand und B ist noch mal so sehr stark wahrgenommen habe als so meine kleine Oase, wo ich mich nicht verlieren möchte. Ich gehe da auch regelmäßig raus, um mich irgendwie der Realität zu stellen, was man ja auch irgendwo machen muss. Aber ich genieße es auch einfach zu sagen, ey komm, ich baller mir jetzt irgendwie das Hörbuch Leviathan zu Ende, mal meine Tyranniden und freue mich einfach und gehe halt auch irgendwie entspannter ins Bett. Oder ich lese halt gerade Band 5 von Dawn of Fire und bin da halt irgendwie happy. Und obendrauf habe ich irgendwie dann noch mir neue Figürchen bestellt und habe mir
Oh ja, stimmt, da können wir eigentlich auch da müssen wir eigentlich ein Service-Announcement machen, ne?
Wirklich? Was?
mit den Figuren, die du dir bestellt hast.
Hey, ich hätte das jetzt einfach erzählt, Leute, es gibt, Leute.
Das nee, deswegen meine ich also, dass
ach so, okay, ja,
das jetzt
ach so,
als okay. Service-Announcement
machen. Leute, ich habe mir Figürchen bestellt, obwohl ich gesagt habe, ich mache jetzt erstmal so eine Figurkaufpause, weil ich will meinen Pile of Shame bearbeiten, was ich auch ganz gut hinbekomme. Aber es gab ein Angebot, das konnte ich nicht.
Und das ist verrückt.
Das ist absolut crazy.
Und das ist irre.
Das ist wirklich irre. Das konnte ich nicht beiseite wischen. Ich habe, da muss man dazu erzählen, vor 2 Monaten, kurz bevor ich zum Turnier bin, habe ich gesagt, ey Ruben, ich würde gerne Blade Guard spielen mit einem Judithia, der halt Fight First gibt, aber das Modell kostet irgendwie auf eBay 80 Euro. Das kostet irgendwie 130 Euro in dem Ordens, hier Würdenträger des Ordensverbund. Ja, nee. Und dann habe ich einfach, oh, das ist schon wieder.
Das ist wieder, wir sind wieder zurück in unserer Hobby-Oase. Wir wurden kurz von der Realität herausgerissen, weil es hat an der
Hobby-Oase.
Tür geklingelt.
Ach so, von dem Schnäppchen des Jahrhunderts.
Ja, stimmt.
Wir waren beim
das
Schnäppchen
ist ja
des Jahrhunderts.
Der geilste Cliffhanger das, aller Zeiten.
Ja, Schnäppchen des Jahrhunderts.
Wenn wir jetzt den Podcast einfach neu
das
gestartet
hätten. Das war so crazy. Also ich hab ja gesagt, ey, ich werde mir jetzt erstmal nichts Neues holen und ich bearbeite meinen Pile of Shame und es hat wunderbar funktioniert und ich bin auch stolz bei jedem Prozentsatz von dem Pile of Shame, der sich irgendwie abbaut, finde ich super mega nice. Aber ich dachte mir, das kannst du dir nicht entgehen lassen, das geht nicht, weil, jetzt pass auf, vor 2 Monaten, wir hatten ja drüber geschrieben, ich wollte bei einem Turnier, wollte ich Blade Guard mit Fight First spielen und im Judicia. Den gibt's aber nur bei der Würdenträgerbox für 130 Euro oder du holst ihn für 80 Euro auf irgendwelchen Internetseiten einzeln. Und ich dachte mir, nee, das sehe ich nicht ein. Also ich bin bereit, Geld für dieses Hobby in die Hand zu nehmen, aber irgendwo ist gut. Und diese 130 Euro für diese paar Pimmelmänner, das war's mir nicht. Und da war ich so, nee, tut mir leid, da bin ich raus. Also entweder der hüpft irgendwo mal günstig durch die Gegend und ich schieße den,
ja,
aber so halt nicht. Und dann habe ich schon gesehen, im Ausland gab es dann diese Dawn of War Board Game Box. Mhm. Und das ist einfach nur ein Brettspiel mit den Würdenträgern als Figuren, als extra Box, die du halt auch überall kriegst. Also die du halt nicht nur in einem Games Workshop oder in einem Hobbyhändler kriegst, sondern wirklich ein absolut.
Die sogar gar nicht bei Games Workshop.
Gar nicht bei Games. Ja. Ah, okay.
Das ist quasi ein extra Produkt für den restlichen Einzelhandel.
Ja, und
also,
den kriegst du halt wirklich überall, wo es Brettspiele kriegt. Ja. Also auch im Buchhandel, die halt so Brettspiele anbieten, hüpft da irgendwie dann die Würdenträgerbox, Dawn of Fire, der Kampf geht weiter,
ja.
Hüpft da so rum. Dawn of Fire war der Buchreihe. Okay, Dawn of War, also das Brettspiel zu dem Videospiel.
Und das ist einfach diese 130 Euro Mail-Order-Box.
Die ist da drin.
Die gibt's jetzt für 30 Euro.
Ne, Moment, die gibt's für 40 Euro, gab's die. Ja. Irgendwo für so 39,99 lag die rum. Und ich wollte die dann haben und habe also erst gesehen, die gibt's noch im Ausland. Dann habe ich gehofft, die kommt nach Deutschland. Jetzt kam die vor kurzem nach Deutschland. Dann habe ich die verpasst und die war restlos ausverkauft. Und dann habe ich mir so eine E-Mail-Erinnerung machen lassen für diesen Online-Shop. Und der hat dann gesagt, jetzt kannst du wieder zuhauen um 3 Uhr morgens, wo ich gerade gepennt habe. Und wache um 6.30 Uhr auf, sehe, ich habe eine E-Mail, gehe auf die Seite, ist wieder restlos ausverkauft. Und dann dachte ich mir, das kann ja nicht sein. Aber vielleicht bietet es jetzt mittlerweile auch andere Läden bieten das vielleicht an. Und dann habe ich die gesehen bei einem Händler für 10 Euro weniger, also für 29,99. Mit Versand war ich bei 33 Mäuse.
Wahnsinn.
33 Mäuse statt 130.
Ja.
Die kompletten Würdenträger und ein Brettspiel, wo ich gesagt habe, Anni, das können wir irgendwie mal zocken.
Aber sind da, was ist da drin aus als Gegner? Also sind da so Pappaufsteller?
Das
oder
ist
was,
das
oder?
Ding, es gibt keine Pappaufsteller, es gibt nur irgendwelche Aktionskarten. Die Gegner sind Orks, aber leider nicht als Figürchen.
Die sind lila.
Die sind halt einfach lila, so. Das heißt, du kannst es auch mit dir selbst spielen. Also, das ist so 1 bis 4 Leute und du spielst halt im Koop gegen die Orks mit den Space Marines. Das heißt, es wird Momente geben, wo ich vielleicht einfach das Brettspiel aufbaue und mit mir selber spiele. Zur Verwirrung meiner Familie.
Ich finde absolut Wahnsinn, wie schlecht diese Brettspiele sind. Also.
Wirklich? Ich habe noch nie eins gespielt.
Ich auch
diese
nicht, wenn ich als einfach so an, so ich habe ein paar hochwertige Brettspiele zu Hause, Und wenn ich dann so daran denke, dass es so ist, ja, die Gegner sind irgendwie Orks, aber die sind da so weder als Pappaufsteller noch irgendwie als Modelle drin oder so. Es ist einfach so.
Ich find's auch schräg.
Es ist einfach nur so eine, es wird einfach so ein existierender Gussrahmen genommen, der wird in so ein Brettspiel reingeballert.
Ja.
Wer denkt sich das aus? Also wer schreibt die Regeln für diese Brettspiele? So, das wirkt so.
Ich find's auch sehr
wahnsinnig. Also ich denke mir so, macht doch, also ich meine, es ist cool, um an die Modelle zu kommen, aber macht doch einfach ein richtig geiles Brettspiel.
Aber das würde nicht mehr 30 Euro kosten.
Klar, es wird nicht 30 Euro kosten, aber ich glaube, das wäre ein viel geilerer Einstieg für die Leute. Ich meine, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber es würde irgendwie, es würde hochwertiger wirken, weil zum Beispiel, was ich zu Hause hab, was wir super gerne spielen, was ich mit Nastja auch mal manchmal einfach so zu zweit spiele oder so, oder wir gerne mitbringen, ist Arcs und Root von Leda Games. Und das ist wirklich ein fantastischer Brettspielhersteller. Und das Regelsystem von Root, das ist eigentlich quasi fast wie also es ist so Tabletop-Light irgendwie auf eine Art, weil jedes Jahr wird das neu geprintet, oder nicht jedes Jahr, aber immer in gewissen Abständen wird das neu geprintet, und dann gibt's ein richtiges FAQ-Dokument, was dann dabei liegt und so. Und du hast super viele Erweiterungen mit super vielen Factions, und dann gibt's so in diesem Regelbuch auch so, jede Faction hat so einen Score, so einen Reach-Score. Und du brauchst quasi mindestens einen so hohen Score, um ein gebalancedes Spiel zu machen und so. Und dann im Subreddit habe ich schon gesehen, die Leute tauschen sich wahnsinnig viel darüber aus. So, du brauchst irgendwie zwei Militant-Factions, eine Insurgent und einen Vagabond, und dann kannst du halt irgendwie gebalanced spielen und so. Und das ist so ein Ding, da kann man sich so tief irgendwie so rein fuchsen. Klar, dafür haben wir ja Main Warhammer, also wir brauchen jetzt nicht irgendwie ein Spiel mit wahnsinnig vielen Erweiterungen, aber ich glaube, es könnte ein mega guter Einstiegspunkt für Leute in Warhammer sein, wenn es so ein wirklich hochwertiges, cooles Brettspiel mit coolen Regeln geben würde.
Weil Annie ist ja eher im Brettspielbereich.
Was aber liebevoll gemacht ist.
Die ist ja eher im Brettspielbereich. Klar, haben wir schon Spearhead gespielt, aber wir spielen auch so Cluedo, Monopoly und Stuff. Und das wäre wohl eher was, wo man irgendwie mal anfangen könnte,
und Leute an
Tabletop ranzukriegen, aber
ich find's wahnsinnig geil, wenn ich einfach jetzt mit Freunden, zum Beispiel auch ein guter Freund von mir, findet das Warhammer-Thema voll interessant, aber die Hürde für Tabletop ist einfach viel zu groß, und er ist jetzt auch nicht so zeitlich so aufgestellt. Der spielt halt noch in der Band, und das ist nochmal so ein eigenes Hobby, was so viel Zeit einnimmt, wie manche von uns halt mit Warhammer verbringen, wenn man dann auf Turniere fährt und so weiter.
Ich meine, Warhammer ist halt Tabletop.
Genau. Ne? Aber wenn ich mich mit ihm einfach hinsetzen könnte und sagen würde, ey, ich bring das 40k Board Game mit, und ich kann es ihm einfach in 20 Minuten die Regeln erklären, und dann können wir einfach ein bisschen was Warhammer-mäßiges zocken. Das wäre schon geil, irgendwie. Wenn es so ein bisschen auch diesen Flair von Warhammer-Spielen hat.
Ja. Ich glaube, also das Ding ist, auf der Verpackung steht halt 1 bis 4 Spieler in einem Koop, und es geht halt 45 bis 60 Minuten. Also es ist auch wesentlich kürzer als jetzt ein umfangreiches Warhammer 2000-Punkte-Spiel. Aber das Ding finde ich halt auch sehr befremdlich. Die Orks sind nicht mit dabei. Du hast halt nur diese Aktionskarten. Ja. Du hast dann, ähnlich wie beim Space Marine 2-Spiel, hast du halt diese Minoris- und Majoris-Gegner. Also du hast rote Karten für größere Orks, grüne Karten für kleinere Orks. Und dann hast du halt ein Spielbrett mit halt Kästchen, wo du die halt drüber bewegst, so Kästchen, auf die du dich bewegen darfst, Kästchen, auf die du dich nicht bewegen kannst. Ich hab's mir noch nicht angeguckt. Es war nur so die Idee von, na, wenn ich's dann schon mal hab, ich hab's mir ja für die Figuren geholt, dann kann man's ja auch mal spielen und sich überraschen lassen. Aber ich erwarte halt
nichts. Also ich meine, wenn's geil ist, dann ist's cool. Also
ja, aber ich erwarte nichts, und ich find's halt schade bei diesem Spiel. Es gibt ja Modelle, um die Orks darzustellen, und die sind halt nicht drin. Dadurch ist der Preis halt bei 30 Euro. Und jetzt kommen wir halt zu dem Mega-Deal. Das muss man sich überlegen. Da sind alle, aber komplett das 130-Euro-Set ist dort drin für 30 Euro plus Spielkarten plus das komplette Boardgame. Ob das gut ist oder nicht, ist scheißegal.
Ja, also es geht um die Modelle.
Es ist völlig scheißegal, und dann kann man es halt ein, zwei Mal spielen, oder man spielt es halt nur einmal und merkt halt, es ist kacke, aber ich habe halt jetzt 3 Eradicator, 3 Blade Guards, ich habe einen Ordenspriester, einen Judiciar und den Blade Guard Ältesten. Mega, es sind tolle Modelle.
Ja, und für 30 also für die, Euro für die Modellqualität, wenn man das jetzt so mit Brettspielpreisen vergleicht, ja, das ist wirklich insane. Verrückt. Also, ja. Aber dann, ich habe so in meinem Kopf die Situation, ich will nicht wissen, bei diesen Warhammer-Brettspielen, ja, also so bei allen, wie viele Kinder irgendwie so im Buchladen sind und vielleicht so, weil als Kind war mir Warhammer irgendwie auch ein Begriff. Mhm. Ich wusste zwar nicht richtig, worum es geht, aber ich wusste, wie ein Space Marine aussieht, ja, so, und fand es immer super cool von außen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich halt dann direkt in einem Games Workshop halt reinsteigen konnte und dann auch meinen Eltern direkt erklärt wurde, hey, das ist jetzt nicht irgendwie ein paar Figuren kaufen und dann spielt man irgendwie ein bisschen rum, sondern du brauchst halt Kleber, du brauchst eine Zange, so einen Seitenschneider, du brauchst eine Grundierung und Farben und sowas. Da hängt schon so ein bisschen so ein Rattenschwanz dran. Das ist jetzt nicht einfach so ein, wir kaufen dem Kind jetzt irgendwie ein Spiel oder so.
Ja.
Und wenn jetzt man als Kind dann irgendwie in so einem Buchladen oder so damit konfrontiert wird und dann so 30 Euro auch ein sehr kompetitiver Preis ist, stell dir vor, wie viele Kinder sich so ein Warhammer-Brettspiel von ihren Eltern kaufen lassen, dann kommen die zu Hause an, packen das aus und dann schaut die so einen Gussrahmen an.
Ja. Also es gibt so, diese Hinweise gibt's ja, wenn du dir das durchliest, steht auch, ich habe natürlich die Beschreibung nochmal gecheckt, ja, weil ich mir dachte, kann es gerade wirklich sein, dass ich für 30 Euro die 130 Euro Marines kriege?
Ja.
Hab dann auch nochmal gelesen und dann hast du ja in den Details stehen, was ist enthalten, Spielbrett, Würfel, alles drum und dran und diese Figuren und Abbildungen und da steht auch immer mit dabei, es sind Push-Fit-Figürchen, die du halt auch, jemand, der keinen Schneider hat, der wird die sich rausdrehen und zusammenfügen. Da wirst du halt Gussgrade haben, die bis zum Himmel wachsen.
Ja.
Aber so ein Kind wird sich das halt irgendwie zusammenfummeln können. Ich glaube, das ist, es ist weird.
Aber Push-Fit funktioniert ja unfassbar scheiße.
Es ist super scheiße, ja. Aber es ist halt immer dieses Symbol auf den Verpackungen, ja, mit so, du brauchst kein Kleber, du brauchst nur das und das und das. Also die Warnhinweise sind drauf, aber klar, als Kind, du holst es und dann stehst du erstmal da.
Aber da auch so als, ich meine, es ist eindeutig kein Produkt für jetzt Brettspiel-Enthusiasten, würde ich sagen. Aber auch da einfach ein schönes Boardgame machen, wo dann fertige Figuren drin sind, die man so enjoyen kann und fertiges,
ja,
Spielmaterial. Das, wie gesagt, das machen diese Ledergames Leute so gut. Also da ist zum Beispiel auch in einem von den Spielen von denen Oath, ist kein Spielbrett drin, sondern direkt eine Matte, also direkt so eine Playmat. Das finde ich einfach Wahnsinn. Und so ein Premium-Produkt, das wünsche ich mir für ein Warhammer-Brettspiel.
Ja. Ja. Also, das ist vielleicht auch so eine Empfehlung. Da lohnt es sich wirklich, die Augen offen zu halten. Jetzt zum Beispiel, das ist halt unschlagbar, diese Dawn of War. Im Deutschen heißt es Dawn of War, der Kampf geht weiter. Wenn man das googelt, kommt man bestimmt auf die Stellen. Ich glaube aber auch, die sind ratzfatz. Es ist halt einfach ausverkauft, weil das wird gekauft von Kennern, von Leuten, die im Hobby sind, so wie wir, und sich denken, der Preis, das
so
ist
so wie diese Conquest-Magazine da halt, wenn da eine gute crazy, Ausgabe dabei ist, dann
aber du hast es immer wieder und diese Stores, die das anbieten, das sind halt Buchläden, das sind Drogerien, die irgendwie ihr Sortiment erweitert haben, ich will jetzt nicht alle Namen nennen, also das sind solche Anlaufstellen, die halt aber auch mal einen Rabatt
haben. Der eine Laden heißt wie ein mittelalterlicher Job.
Ja, genau, das stimmt. Und dann hast du halt diese Boxen und die gehen halt wie ganz stinknormale Brettspiele auch im Preis irgendwann runter, wenn die merken, das sind irgendwie Dinge, die im Regal verstauben. Und du hast nicht nur diese Dawn of War Box, die jetzt gerade rauskam, sondern du hast auch in der Vergangenheit hattest du die Space Marine 2 Board Game Box. Da hast du einen Lieutenant Titus drin und 20 Thermaganten.
20 sind da drin?
Ich glaube, es sind 10 oder 20. Also es ist eine Horde an Thermaganten sind da drin, plus die Ripper-Schwärme. Und du kriegst diese Box halt auch für 30. Wenn man sich überlegt, dass wir für ein Charaktermodell schon 30 Euro alleine zahlen, kriegst du halt die Thermaganten plus das Boardgame obendrauf. Und was ich jetzt im Ausland gesehen habe, aber das gibt es, glaube ich, noch nicht im deutschen Breitengrad, ist so eine Box, da spielst du Space Marines in verschiedenen, also das sind so Specialist Space Marines in Gravis-Rüstung. Und das ist so ein bisschen Boarding-Action-mäßig.
Ah,
das gibt's auch schon. Also da kommen ein Haufen Boxen und auch günstige Boxen und auch Boxen, wo man sagt, da sparst du so viel Geld,
ja,
wenn du irgendwie was zu malen möchtest oder wenn du sagst, ey, ich möchte einfach nur eine Einsatztruppe für mein Killteam oder ich will einen Special Squad für meine große Armee, hast du halt diese Boxen. Also auch die Killteam große Box, die ja schon enorm ist, Death Guard gegen Space Marines, was sich halt so super krass lohnt, die gibt's jetzt nochmal ein bisschen kleiner, für weniger Geld, aber auch geile Modelle drin, wo man sich denkt, okay, das ist um so Erstkontakt mit dem Hobby oder Hobbyerweiterung ist es wirklich so ein kleiner Geheimtipp, dass man da immer mal ein bisschen drauf guckt und vielleicht ist das Boardgame cool. Und vielleicht zocke ich mit Anibal Dawn of War das Boardgame, der Kampf geht weiter. Das ist so ein deutscher Zusatztitel.
Ja,
das
sind den so es wie, einfach nicht braucht. Ist, der Kampf, der geht, Kampf weiter. Geht
weiter. Das ist, ich hab mal für einen sehr großen Fernsehsender gearbeitet, der Filme aus dem Outland gekauft hat und wir mussten uns Namen überlegen und mein damaliger Chef hat diese Zusatznamen immer mit in das Brainstorming mit reingeworfen. Also die mussten benannt werden, weil die waren so nischig, dass die halt noch keinen deutschen Verlag hatten und dadurch auch keinen deutschen Namen. Und dann war dann immer so in dem Namen Brainstorming, ja, lass uns das doch so und so nennen. Ja, wir nennen das, jetzt komplett gesponnen, wir nennen das Tempo. Jetzt wird richtig reingetaschentüchert. So, und ich denke, nee, wir können es einfach nur Tempo nennen. Ja. Also, das ist, Tempo-Punkt reicht. Oder weiß ich nicht. Die Flut. Jetzt wird's richtig spritzig. Nee, die Flut reicht vollkommen. Das waren diese Gespräche in diesem Meeting, waren immer so, es reicht ein Titel, aber mein Vorgesetzter hat immer diesen deutschen Zusatztitel, weil er war
das
halt
ist
so
Wahnsinn.
Er war halt so uraltes, er war so ein Urgestein des Business und er kennt das halt als seit den 90ern kennt er, dass diese deutschen Sachen immer irgendwie, da gibt's immer noch so einen Zusatz und da gibt's ja wirklich die absurdesten Sachen. Also, weiß ich nicht, bei Toy Story hat irgendwie, Toy Story 4 hat irgendwie einen Zusatznamen, wo man sich denkt so, nee, nennt das Ding Toy Story 4 und gut ist.
Ja.
Und das Dawn of War, der Kampf geht weiter. Das ist völlig absurd.
Ey, das muss aufhören einfach. Ich finde das auch so, das widerspricht auch so der modernen Internetkultur, weil du ja wahnsinnig viel dann so multilingual quasi Content konsumierst oder so, oder wenn du jetzt in einem auf Reddit oder sowas, was zu einem Film nachlesen willst oder so. Oder bei Letterboxd zum Beispiel.
Stell dir vor, die machen das für die Starterboxen bei unserem großen 40k.
Ja.
Dann hast du irgendwie Leviathan. Jetzt krabbelt es richtig. Ja. Oder du hast Indomitus. Die Maschinen werden jetzt richtig geölt. Keine Ahnung.
Aber auch so, wenn du findest dann ja auch die Sachen nicht, wenn du die nachgucken willst, weil die Titel manchmal so ad absurdum geführt sind, dass du so bist, ich will jetzt irgendwie was über einen Film nachlesen online und dann findest du ihn halt, also dann findest du halt keinen englischen Content dazu, wenn du den halt, wenn du den deutschen Titel suchst, weil das manchmal so gebutschert ist. Ich glaube, eine meiner Lieblingsübersetzungen der letzten Jahre war der Film You Were Never Really Here.
Mhm.
Hast du einen Guess oder weißt du, wie er übersetzt wurde oder sonst?
Nee, weil ich kenne den Film nicht.
Dann gib mal einen Guess
ab. Was ist das für ein Film?
Das ist quasi Joker ohne Comic-Lizenz. Also der ist sogar auch mit Joaquin Phoenix.
Ach
also,
so, okay.
Und der hat eine sehr ähnliche Storyline. Das ist so ein bisschen so ein moderner Taxi-Driver, so in die Richtung. Wie könnte der übersetzt worden sein? You were never really here.
Du warst nie hier gewesen, jetzt wird's richtig abgedreht?
Der wurde übersetzt in A Beautiful Day.
Den Namen kenne ich!
Ja.
Was?
Ja. Das ist so, der wurde nicht mal übersetzt, die haben sich einfach nur einen anderen englischen Namen ausgedacht.
Weil den kenne ich.
Das ist
den
verrückt.
Und Namen kenne ich.
Beautiful Day hat so, ich weiß nicht, wie die drauf kommen, es hat einfach nichts mit dem
das
Film zu tun.
Das ist der Typ mit dem Hammer, oder?
Ja, ja.
Ja, ne, ja, ja.
Der spielt ja nicht mal an einem Tag, der spielt ja an mehreren Tagen. Wie kommen die Leute darauf?
Völlig absurd.
Ich verstehe es nicht.
Ich kann aber auch gerade jetzt, wo wir das Thema haben, nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie ich Dinge umdichten würde.
Ja.
Stell dir mal vor, die Horus Heresy und dazu ein Zusatz. Wie würdest du die Horus Heresy mit einem deutschen Zusatztitel betiteln?
Oh, the Horus Heresy. The Horus Heresy.
Mein Vater, meine Brüder und ich.
Oder, das ist gut, ja. Irgendwie, ich hätte jetzt so gesagt, so, The Horus Heresy. Oder wie Brüder zu Feinden wurden.
Der Feind im Inneren.
Der Feind im Inneren. The Silent King. Der König hat nichts mehr zu sagen.
Die Horus Heresy. Jetzt wird's richtig chaotisch. Schreibt mal in
die Kommentare. Du musst ja eigentlich ja quasi die einzelnen Bücher. So, oh, das können wir uns doch überlegen, wenn wir die Heresy-Folgen machen zu den Büchern.
Zu jedem
Weil die ja
Titel,
immer einen englischen Titel haben. Ich meine, zum Beispiel dann bei Betrayer. Der Verrat ist direkt vor deiner Haustür.
Ja. Genau, das müssen wir machen. Was jetzt überlege ich, was gibt's noch? Falsche Götter, lass auch du dich nicht täuschen.
Falsche Götter, lass dich nicht täuschen.
Lass dich nicht täuschen. Also deswegen völlig absurd. Aber guckt auf die Boardgames und wenn's gut ist, dann spielen wir das vielleicht einfach. Dann bringe ich das mal mit.
Ja.
Mit meinen Würdenträgern, die ich richtig nice geschaut. Also wirklich 30 Euro, ich lauf rum, ich erzähle das Leuten an der Kasse. Bin ich so. Ja.
Weiß du bist nicht. So dieser weirde Typ, der dann bei der Drogerie an der Kasse steht und dann genau, so und das erzählt, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja das Wahnsinn. Für 30 Euro hier.
Für 30 Euro
und dann ist die Kassiererin das so,
Ich dachte mir auch, wie weird ist das, weil du hast gesagt, du bestellst dir das, dann habe ich einen Kumpel das geschrieben, der hat gemeint, ich habe es mir jetzt auch schon bestellt. Wie schräg ist es für Leute, die mit Warhammer nichts zu tun haben, aber dort sitzen und dann sich denken, wir haben, in der Woche haben wir 3 Boardgame-Releases und dann gibt's dieses eine, was so richtig krank gekauft wird und mehrfach gekauft wird und 5-Sterne-Wertungen kriegt, aber nicht, weil das Spiel gut ist, sondern weil die Leute sich denken, ich habe hier die 130-Euro-Box für 30. Ja.
Ich glaube, viele werden das auch einfach nur oder haben es auch schon einfach nur gekauft, weil es so günstig ist. Also,
ja.
Das ist halt so ein Snack, wo man sich so denkt,
besonders,
das kaufe ich mal auf Vorrat einfach.
Das muss ich habe ja aus dem Age of Sigmar, ich weiß gar nicht, wie er heißt, da gibt's hier einen Stormcast Eternal, der so das, die Axt so trägt.
Ja.
Das war die Special-Figur aus dem aus der Starterbox, aus der Limitierten. Den habe ich umgebaut zu einem Judicia. Das heißt, ich habe das Modell. Ja. Ich war damit schon auf dem Turnier. Ich habe 6 Blade Guards. Ich habe mir die Box 2-mal geholt. Jetzt habe ich nochmal 3 Blade Guards. Du kannst 9 Blade Guards nicht spielen. Du spielst aber auch nicht 6 und 3. Also sind so 3 Blade Guards, wo ich mir überlege, spiele ich doch irgendwann Blood Angels, weil ich gerade Dante höre. Wir wissen nicht, welche Farbe die Blade Guards bekommen.
Das ist doch ein gutes Stichwort. Lass uns doch mal weiter zu dem Dante gehen.
Ja, aber wir gehen gleich zu Dante. Ja. Wir gehen gleich zum Louis. Aber ich denke mir so, ich habe mir das jetzt, wofür hast du es dir gekauft? Weil ein Ordenspriester wirst du nicht spielen. Die 3 Eradicator wirst du höchstwahrscheinlich auch erstmal nicht
aber
spielen.
Aber der Chaplain ist doch ein super Backup für die Zukunft, weil ich finde, das ist der viel schönere Primaris Chaplain.
Ja, stimmt. Und man weiß ja auch nicht, in der 11. Edition sind vielleicht Ordenspriester dann der heiße Scheiß und Eradicator sind der heiße Scheiß. Ich freue mich, die Modelle zu bemalen, aber es ist jetzt nicht spielwichtig gewesen, dass ich mir das hole. Ich habe mir die aus Planker, Gier und Freude geholt, was völlig in Ordnung ist, Leute.
No judge. Und der Chaplain, der hat den besten Kopf, um Huron zu konverten.
Ich hab den gerade nicht, hat er nicht so eine Eisenplatte noch am Kopf?
Ja, genau. Mhm. Und der hat dieses Kabel und diese Platte.
Mhm.
Und damit kannst du dir super einen Huron selber bauen.
Stimmt, stimmt.
Ich hab den Kopf da oben im Regal, nur den einzelnen Kopf.
Ah, weil du mal die roten Korsaren machen möchtest?
Ja.
Dann freu dich auf Band 5 von
Sind die da drin?
Ich möchte nicht zu viel verraten, weil ich bin gerade voll drin in Band 5. Und ich finde, das habe ich, die roten Korsaren waren für mich immer so unterm Radar.
Aber die sind so geil.
Es gibt da einen Henker, ein Typ, wo ich mir schon wieder dachte, boah, ich bin 1% vor Chaos Space Marine spielen.
Ja.
Ich bin da auch ein absoluter Hänger für. Also du darfst mir kein Buch geben, was irgendwie Warhammer 40k ist, weil ich dann immer irgendwie das Bedürfnis habe.
Das ist ja schlecht, im Rahmen dieses Podcasts.
Wir fangen Dawn of Fire an. Es geht um Gilliman und die Ultramarines. Und ich denke mir so, ey, geil, Mann, Ultramarines, ich brauche eine Armee, ich mache eine Armee. Kindheitswunsch erfüllt. Dann sag ich im Podcast, ey, ich habe mich für diese eine Fraktion entschieden. Ich werde jetzt nicht Dark Angels und Blood Angels machen, weil dann müsste ich mir ja noch mal genau die Modelle holen und die einfach nur anders ansprühen, sehe ich nicht ein. Jetzt habe ich Dante angefangen und denke mir, ich will Blood Angels spielen. Ich will so richtig cool Sanguinary Guards spielen und ich will irgendwie den Sanguinor spielen, weil ich die jetzt gerade in diesem Buch erlebe. Ich habe aber Leviathan davor gehört und dachte mir, ich möchte Tyranniden. Mhm. Und habe jetzt Tyranniden. Also was das angeht, gib mir ein Dark Angels Buch und ich will Dark Angels anfangen. Und jetzt lese ich Band 5 und denk mir, rote Korsaren, auch echt nice.
Ich habe da noch ein paar Chaos Space Marines abzugeben.
Nee, für mich nicht.
Die sind sogar schon rot angefangen.
Ich verrenne mich in so Projekten. Ich male jetzt gerade meine Weihnachtsbox. Wer die anderen Folgen gehört hat, weiß, welche Weihnachtsbox ich meine. Und bin super stolz, dass ich nach 2 Jahren die aus dem Keller geholt habe. Und ich bemale die gerade. Und das heißt, ich werde die auch erstmal bemalen. Und vorher kommt mir kein anderes Projekt ins Haus. Okay. Aber ja, rote Korsaren.
Die gehen doch nicht gut auf eBay gerade. Also ich denke, die werden noch eine Weile hier stehen. Die ja. Ich habe ein paar Sachen auf eBay, wenn ihr was kaufen wollt. Die gehen echt schlecht weg. Ja, so teils, teils. Also das ist hier da vorne der Kram, der da steht.
Ach so, das geht schlecht weg.
Ja.
Weil ein Kumpel von mir hat jetzt irgendwie Wotan verkauft.
Ich muss aber sagen, ich war auch faul. Also ich habe halt so zum Beispiel bei Chaos Space Marines, ich habe dann alles in das eine Angebot reingetan.
Ah, okay.
Auch so Sachen, die nur grundiert sind und so. Ich müsste das eigentlich splitten.
Ja.
Aber ich war zu faul dafür.
Weil der erzählt mir mal, ja, ich habe jetzt irgendwie meine Chaos-Dämonen verkauft, bemalt und hat irgendwie so viel Asche bekommen, weil Leute das halt einfach bemalt, dann nochmal zusätzlich Geld. Ich sag mal, wieso verkaufe ich nicht meine Lumine?
Ja.
Habe ich bemalt, könnte raus. Aber das geht nicht.
Ich bin schwer am Überlegen, meine Imperial Knights abzugeben.
Ich hasse Imperial Knights. Ich würde es so unterstützen. Weil das ist auch so ein Thema. Jetzt springen wir in den Themen, aber wir sind halt auch irgendwie voll im Hobby, bevor wir zu Dante kommen. Imperial Knights. Ist ja.
Stimmt, da können wir eigentlich auch nochmal kurz drüber sprechen. Wir haben ja, es waren quasi 3 Monate. Terrorherrschaft der Imperial Knights auf dem Tabletop. Und dann wurde der Codex geleakt. Und das hat dazu geführt, dass die Terrorherrschaft auf eine andere Art weitergeht.
Mhm.
Aber gestern kam das Bannister-Set raus. Jetzt wisst ihr, wann wir aufzeichnen.
Aber die haben noch Punkteanpassungen bekommen, oder gab's auch
Regelanpassungen? Nee, das Valor Strike Detachment wurde zerstört quasi.
Ach, dieses, ich renne über die ganze Platte?
Ja, genau.
Ah, erzähl mal mehr.
Das haben sie wirklich stark angepasst. Also ich glaube, dass actually Imperial Knights jetzt sehr fein sind.
Mhm.
Weil es gibt wirklich viele Sachen, die halt richtig easy killen.
Mhm.
Jetzt gehen wir kurz ein bisschen hier ins technische Warhammer-Spiel rein. Aber ich meine, wir haben heute eh so ein bisschen so eine durcheinander
Folge.
Folge. Zum Beispiel, alleine, wenn ich jetzt überlege, ich bin ja World Eaters-Spieler, einen Slaughter-Bound mit 3 Exalted Eight-Bound, weil die Exalted Eight-Bound haben jetzt als Sonderregel bekommen, dass die +1 Damage gegen Monster und Vehicle machen.
Mhm.
Und die sind günstiger geworden. Und der Slaughter-Bound mit Berserker Glaive und 3 Exalted kostet irgendwie sowas um die 230, 240 Punkte. Und der Slaughter-Bound hat im Charge, wenn er seine Fähigkeit anmacht, 10 Attacken, Stärke 12, AP2, 4 Damage mit Devastating Wounds.
Mm.
Der knallt so ein Knight einfach komplett aus dem Leben.
Mhm.
Und ich glaube, es gibt einige Einheiten, die so ein Damage in Knights machen können. Und bei Valor Strike haben sie alle Stratagems, weil die Stratagems waren ja, ich glaube, 3 oder 4 von denen waren so, du wählst einen Punkt und alle Imperial Knights innerhalb von 9 Zoll, also du hast quasi so einen 18 Zoll Pizzateller, die kriegen dann den Buff. Und das Problem war dieses Full Tilt Stratagem, was denen +2 Movement gegeben hat und +2 auf Advance und Charge, glaube ich. Und das geht jetzt nur noch auf einen großen Knight.
Also
alle von diesen Stratagems haben sie angefasst und das auf einen Knight reduziert. Und das macht schon mal einen riesigen Unterschied.
Also ich muss auch sagen, als ich das gehört habe, das war ja ein Paintomancy-Podcast, und als ich mich da so ein bisschen mit den noch nicht angepassten Regeln beschäftigt habe, ich habe Knights schon immer gehasst. Ich mag nicht dagegen zu spielen. Und ich kenne auch ganz viele, die jetzt auch mittlerweile mir das auch gefeedbackt haben und gesagt haben, ey, Knights stinken so sehr. Ich habe keinen Bock, gegen Knights zu spielen.
Mhm.
Ob die jetzt gut sind oder nicht, aber einfach fürs Feeling finde ich einfach Knights nicht cool. Und ich habe jetzt auch länger dann noch mit einem Kumpel geschrieben, der halt auch gesagt hat, ey, komplett, ich hasse es, gegen Knights zu spielen, egal wo die in der Meta gerade stehen. Er findet es fühlt sich einfach nicht gut an, so. Und wir waren beide der Meinung, diese Fraktion hätte niemals so ins Tabletop gehen dürfen. Also ich finde Knights grundsätzlich in der Lore alles gut und schön. Und ich hätte es gut gefunden, wenn man gesagt hätte, du kannst dir einen Knight kaufen Und den Knight kannst du halt anschließen an eine imperiale Armee als Unterstützung. Mhm. Dann kannst du halt irgendwie Sisters spielen, die einen Knight nutzen. Du kannst Imperial Agents spielen, die halt einen Knight nutzen. Aber eine komplette Fraktion, 2000 Punkte mit Knights zu füllen, das zwingt immer in die eine oder andere Richtung. Entweder der Imperial Knight ist Spieler ist super traurig, weil seine Armee gerade scheiße ist. Oder der Gegenspieler ist super traurig, weil die Knights, wie jetzt in dem Fall, irgendwie in der ersten Runde vor deiner Nase stehen, alles kaputt schießen. Und es ist halt einfach kein schönes Spiel. Und deswegen haben wir so darüber gequatscht. Und dann kamen wir drauf, dass wir uns noch an eine Zeit erinnern im Games Workshop. Da war so, da kam Apokalypse gerade raus. Ich glaube, es war so 2004, 5, also vierte Edition, kam so Apokalypse raus. Was so ein völlig absurder Spielmodus war, wo es dann halt irgendwie, da gab's dann Baneblade, dann gab's halt diese riesigen Modelle. Baneblade kannst ja jetzt in eine normale 2000-Punkte-Armee packen. Ja. Damals war das halt so ein Riesending. Und dann hast du halt wirklich mit so pizzagroßen Schablonen.
Ja, es gab diese geile Pizzateller-Schablone, ja.
Genau, und da hast du Apokalypse gespielt. Und da waren wir auch, ich weiß noch, im Games Workshop, da haben wir, glaube ich, 3-3 oder 4-4 war das sogar, auf so einer riesigen Platte Apokalypse gespielt. Und ich als kleiner Junge, so weiß ich nicht, wie alt war ich, 12, 13, stand dann immer so da und habe darauf gewartet, dass ich endlich dran bin, so meine 5 Marines zu bewegen und einmal so zu rollen. Und wir hatten halt dieses Apokalypse-Spiel. Und da ging es ja, das war ja null competitive.
Ich finde, das ist
einfach nur aufs Maul.
Krass bei diesen Apokalypse-Spielen. Ja. Oh, sorry. Weil früher war das für mich immer so, boah, krass, da sind dann die ganzen krassen Leute und haben ihre krassen Modelle und so. Das ist so die Oberliga von Tabletop irgendwie, als es auch noch nicht so ein, als Warhammer noch nicht so einen Turnierfokus hatte. Mhm. Und ich glaube, früher haben viele Leute auch Turniere so sehr belächelt. Man hatte so ein bisschen diese Attitude von, ja, Turnierspielen ist so Schwachsinn und so. Mhm. Und dann habe ich ja wirklich auch immer oft mitgespielt mit so ein paar Modellen. Und es war immer ein riesen Slog. Und meistens sind die Sachen einfach ultra schnell gestorben. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass diese Zeit für mich vorbei ist, weil ich hasse diese Riesenspiele. Also es hat, je öfter ich das gespielt habe, desto weniger Spaß hat mir das gemacht, weil du stehst dann da und es passiert einfach gar nichts. Und du bist einfach nicht am Spielen. Und ich bin dafür nicht gemacht. Ich muss irgendwie was, ich muss beschäftigt sein, ich will zocken, so, ich will selber spielen. Und das hat einfach so lange gedauert, das alles auszuführen und so. Ist cool, so viele Modelle auf der Platte zu sehen, aber dann, das schaue ich mir dann lieber als Diorama an. Also da, so sehr das früher was Besonderes für mich war, ist es vielleicht auch so ein bisschen halt ein Zeichen der Zeit, wie man erwachsen wird und so und wie die Auffassung vom Hobby sich dann ändert, weil früher war das schon Event genug, einfach nur so diese ganzen Sachen auf der Platte zu sehen. Das war so, boah, krass. Da hat jemand dann mal so einen Warhound mitgebracht.
Ich glaube,
so.
Wir haben das Spiel auch nicht zu Ende gespielt.
Ja,
das
also,
ist halt auch ewig
lang. Ich behaupte,
lang.
Da wurden kaum Spiele zu Ende gespielt.
Also ich glaube, Apokalypse ist auch aus einem Grund tot. Ja. So, das ist ganz einfach so. Aber wir haben halt so drüber geschrieben und haben Knights eher in so einem Sonderspielmodus gesehen als bei einem 2000-Punkte-Spiel. Weil irgendwie, es ist halt so eine sehr schwierige Fraktion. Es tut mir jetzt leid für jeden Knight-Spieler, der irgendwie nur Knights hat und sich da super drüber freut. Aber ich kenne halt viele, die einfach da keinen Bock drauf haben und das eher in einem Special-Spielmodus sehen.
Ich glaube, ich bin da so ein bisschen anderer Meinung,
okay.
Weil ich verstehe das schon, dass es eine, es ist halt einfach Skew als Faction, also es ist so, ich stelle halt quasi nur große, dicke Fahrzeuge hin und wenn du die nicht töten kannst, dann hast du halt verloren.
Ja.
Meiner Meinung nach ist es meistens einfach ein Balancing-Problem. Also Knights sind einfach eine schwierige Fraktion zu balancen und jedes Spiel hat halt so Problemfraktionen. Aber für mich sind zum Beispiel Elder sind für mich dasselbe wie Knights, wenn ich an den Tisch komme zum Spielen. Weil ich jedes Mal so bin, oh, ich habe einfach keinen Bock gegen scheiß Elder zu spielen. Das macht mir keinen Spaß mit diesen ganzen Movement-Tricks und so. Aber Elder haben ja trotzdem ihren Platz auf dem Tabletop. Und so finde ich, haben Knights da halt auch einen Platz. Weil und Knights, finde ich, sind halt zum Beispiel im Vergleich zu Elder oder so wesentlich eindimensionaler, weil es oft einfach nur ein großer Stat-Check ist. Und eigentlich sind Knights, finde ich, nur wirklich problematisch, wenn sie halt zu günstig bepreist werden und die Regeln zu gut sind. Und sonst ist es halt oft einfach so eine Mid-Table-Faction, die halt, ja, die ist auf jeden Fall so ein Mid-Table-Bully, aber das sind Custodes halt auch. Also jemand, der sich darüber beschwert, dass er Niles nicht töten kann, so viele Leute werden auch Probleme damit haben, Custodes zu töten auf dem Tabletop.
Aber da geht's bei mir tatsächlich in eine andere Richtung, weil wir haben in unserem Podcast Lore auf dem Tabletop so darüber geredet, dass bei mir sehr viel die Fantasie mitspielt.
Ja.
Und ich habe mich jetzt letztens zu einem Spiel getroffen gegen einen Necron-Spieler und wir haben über WhatsApp geschrieben und er hat schon erzählt, ey, ich spiele Necrons und ich war schon so aus Erfahrung raus, boah, die sind schon wieder scheiße zäh, ich krieg die nicht tot, schwierig, hab mir überlegt, wie kann ich punkten, so. Und dann haben wir gespielt. Und es war kein Spiel, wo ich Schaden gemacht habe. Also ich habe das Spiel gewonnen, aber ich habe das Spiel nicht gewonnen, weil ich ihn irgendwie vom Feld genommen habe, sondern weil ich gepunktet habe und habe eigentlich so das Verhältnis, was hat er von mir getötet, was habe ich von ihm getötet, war so in der Disbalance, dass er irgendwie seine 5 Modelle daneben stand und meine halbe Armee stand daneben. Aber an Runde 5 hatte ich halt die Punkte und so. Das war halt aber auch der Plan. Aber beim Spielen hat es insofern Spaß gemacht, weil da war halt dieser riesige Necron-Brick und da waren so seine Wraiths, die da noch mit waren. Und ich wusste, du kriegst die nicht geschiftet. Und dann kam irgendwie noch sein Katan, den ich geschiftet bekommen hab. Aber es war super schwer und es war ein super anstrengendes Spiel. Aber es gab so einen Moment, wo meine Company-Heroes umringt von Necrons dort standen und die aufgehalten haben, damit die keine Punkte bekommen. Und es war so ein Space Marine 2 Victory or Death Moment, wo sie ihre Standarte da in den Boden gerammt haben und mein Maneus Gallmann mit seinen Company Heroes dort, und du hast halt diese Standarte gehabt, drumherum die Necrons und da ging die Fantasie los und ich dachte mir, das ist cool, das sind so zwei Armeen, die irgendwie clashen und irgendwie der Last Stand, wenn da ein riesiger Knight steht und die tot trampelt, ist für mich, da geht keine Fantasie.
Aber es ist doch auch cool, wenn ein Knight durch so ein Haus läuft und dann seinen Thermal Spear anlegt und so einen Panzer abschießt.
Nee, bei mir funktioniert es halt null. Bei mir funktioniert es null. Bei mir sind da einfach, das sind 5 große Modelle, die machen Pew Pew und entweder die explodieren oder die explodieren nicht. Und das ist, für mich entsteht nicht dieses Armeentreffen aufeinander. Deswegen habe ich immer ein Problem mit Knights. Werde ich auch immer haben.
Es wird auf jeden Fall, glaube ich, immer eine Kontroverse.
Verkauft die. Verkauft eure Knights. Verkauft alle eure Knights.
Jetzt will ich die noch weniger verkaufen.
Einfach nur
habe ich so darüber nachgedacht und war so, ich finde die schon cool.
Ja, ich glaube, du wirst sie nicht vermissen. Du hast so viele schöne Armeen. Ich glaube, du wirst die Knights nicht vermissen. Ja,
aktuell habe ich nur Blood Angels, die ich wirklich zocken kann.
Ja, aber du wirst deine Samurai Angels machen.
Ich mache jetzt
wirst,
auch die World Eaters mal wieder
du wirst fit. Die World Eaters so, wirst du fit machen. Du wirst sie nicht vermissen. Ja. Und dann wirst du einfach sehen, wie irgendwie coole Space Marines da irgendwo reinrennen und du wirst da richtig Freude haben. Und ich finde Knights.
Ich habe das Gefühl, du hast da so eine kleine Agenda.
Ja,
so,
ja.
Das fühlt sich nicht ehrlich
an. Ich habe auch tatsächlich keinen Bock, aufs Raccoon Rumble zu gehen und gegen Knights zu spielen. Sage ich jetzt so, wie es ist. Es tut mir leid an alle Knight-Spieler, aber da bin ich unverrückbar auf meiner Meinung. Finde ich nicht cool. So, worüber wollten wir eigentlich reden?
Dann stehst du immer so am Tisch, dann kommt jemand mit seiner Knight-Armee rein und dann bist du so, und dann kommt der ran, dann fängt er so die Armee verstellen und ist so, du bist so, ey, ganz ehrlich, ich finde es nicht cool.
Ja.
Ich finde es scheiße, was du hier machst. Und der war einfach nur so zocken mit seinen Knights.
Und dann der ist so, ja, das ist mein Arastus. Alle Loser sagen was?
Und dann ballerst du die mit deinen Ultramarines so in 2 Runden tot und er ist so total traurig, weil da seine Knights alle sterben und du bist so.
Aber ich bin derjenige, der noch mehr darüber heult.
Du drückst ihm dann so noch einen rein.
Ja.
Ja.
Weißt du, was du uns gerade hier angetan hast am Tisch?
Ja.
So eine lange Reise, damit ich gegen das hier spielen muss? Nein, natürlich. Wenn ich auf dem Raccoon bin und da ist ein Knight-Spieler, dann spielen wir und dann haben wir hoffentlich Spaß. Oder einer von uns hat Spaß, aber Ja, da bin ich unverrückbar. Aber wo wollten wir eigentlich hin?
Ja, lass uns doch noch mal zum Abschluss ein bisschen über Lore reden.
Ah, über Lore, ja.
Und erzähl mir doch noch von Dante.
Ach so, ja, ich hatte Bock auf Tyranniden und wollte mehr über Tyranniden wissen. Ich habe Leviathan noch mal gehört, fand das Buch beim zweiten Mal hören ein bisschen besser als beim ersten Mal. Ist ein solides Buch, ist nichts Weltbewegendes, ist völlig in Ordnung. Und dann habe ich Tyranniden gemalt und wollte ein bisschen mehr. Und da dachte ich an dein Buch hier, an das
Devastation of Baal.
Und dann habe ich aber gelesen, dass Devastation of Baal praktisch Teil 2 ist einer Reihe.
Ey, das ist wirklich, es verwirrt mich so krass bei Warhammer-Büchern, dass man dann, weil ich habe auch Devastation of Baal dann gelesen und ich war so, es war nicht so geil. Und dann gehe ich auf Reddit und dann schreiben alle Leute, ja, wenn man es richtig checken will, dann muss man Dante vorlesen. Das ist eigentlich ein Zweiteiler und so.
Oh ja,
ist dann bin es, ich so, ja. Es ist so, manchmal checkt man es nicht. Man nimmt sich einfach ein Buch und liest es und dann sagen einem alle, ja, du hast quasi das Finale von einer sechsteiligen Reihe gelesen. Ich bin so, ja, okay.
Ich habe Dante angefangen, ganz bewusst, und ich werde dann in Devastation of Baal gehen, damit wir darüber reden können, ist es wirklich besser, wenn du Dante vorher dir reingefahren hast. Und ich muss auch sagen, Dante ist bisher ein sehr, sehr gutes Buch. Also das ist, nach allem, was ich von dir gehört habe über das Devastation of Baal, war ich so, okay, vielleicht wird das mies. Aber Dante fand ich so gut, dass, wie gesagt, ich höre es noch, ich bin jetzt, glaube ich, so im letzten Drittel. Und ich habe richtig Bock auf Blood Angels. Also Blood Angels sind da so sympathisch. Und Dante im Speziellen ist einfach so ein toller Charakter. Und so, der ist halt wirklich so der wiedergeborene St. Junius. So,
ja, vor allem, ich habe so bei Dante das Gefühl, das ist ähnlich wie, als wir bei Donnerfeier über Custodes gesprochen haben. Ja. Dass Dante geht so ein bisschen in so eine Custodes-Richtung, finde ich, von der Sympathie. Also er ist so ein bisschen so er ist ein bisschen bodenständiger, er hat viel Wissen irgendwie über die Welt, und er ist ein bisschen mehr so reasonable als jetzt so dein Run-of-the-Mill Space Marine, so. Also er ist nicht so stur irgendwie so. Und man merkt, er ist so ein bisschen.
Und er ist so einer, der Denker
irgendwie auch.
Der denkt halt nicht nur ans Töten und ans Kämpfen, sondern er denkt halt auch um die Menschen drumherum. Er denkt irgendwie einen Schritt weiter, was ich ja an Robert Geimann so toll finde, weil das sind halt so Charaktere, die halt nicht nur Schlachterei im Kopf haben, sondern die haben halt auch im Kopf, okay, was macht das mit einer Zivilbevölkerung? Wie können wir die Zivilbevölkerung schützen? Das ist so der innere Salamander in mir, der sagt, okay, das finde ich irgendwie sympathisch und cool. Und Dante hat das halt komplett. Ich weiß nicht, ob das ein krasser Dante-Spoiler ist vom Buch, weil ich glaube, es war für mich ein
Dante Twist. Dante stirbt.
Genau. Es war für mich vielleicht ein Twist, weil ich nicht so 100% aufmerksam war bei den Keypoints und weil ich halt nicht wusste, wie Dante eigentlich heißt. Aber das Buch hat so zwei Storylines. Es hat einmal die aktuelle Storyline kurz vor Devastation of Baal. Da hast du nämlich auch, dass Dante dann halt sich in der die Schlachten irgendwie gegen Tyranniden. Das ist so ein Kampf, der so ganz knapp gewonnen wird, wo Dante dann irgendwie ins Raumschiff steigt mit seinen Blood Angels, dann fliegen die irgendwie durch die Gegend und dann haben die so eine Taktikbesprechung, wo die Flash Terror Leute noch mit vertreten sind. Und dann geht's halt darum so, ey, wir haben jetzt diesen einen Tentakel besiegt von der Flotte, aber wenn Leviathan die Flotte anrückt, dann wie sollen wir Tyranniden töten? Und dann redet er so ein bisschen darüber, dass es halt einfach fast unmöglich ist und wo haben wir unseren Final Stand und höchstwahrscheinlich werden wir alle sterben. Und dann sagt er, hey, lasst es uns doch bei Baal machen, lass uns bei Baal irgendwie unsere Festung aufbauen und dort irgendwie die Tyranniden so lange wie möglich aufhalten. Also es führt dann zu der Devastation of Baal hin.
Ja.
Und dann hast du auch diesen Moment, wo er sagt, ja, ich habe die anderen Orden aus unserer Blutlinie angerufen und die haben mir geantwortet und gesagt, yo, wir sind am Start. Und dann zählt er die auf. Und da war so ein
die Moment, Namen, ne?
Die Namen von Warhammer, den Blood Angels, diesen Chapter, die aus der Blutlinie sind. Und es hört sich an, als würde, wenn du es hörst, und ich weiß, du hörst gerade Warhammer, dann ist das so ein bisschen wie so eine Biker-Gang, die davon erzählt, dass sie die anderen Biker-Gangs angerufen haben, was wir dann. Hast du die Namen gerade am
Start? Ich guck gerade, ob es so eine Liste gibt.
Die vielleicht. Angels of Blood, die Knights of Blood, die Knights Liberators, die Knights Blood-Bloodies, die Bloody Angel Knights, die Angels of Blood Execution. Also er rattert da diese Namen runter und es ist so ein bisschen
Ich lese einfach mal die Liste vor.
Lies die Liste vor.
Absolvers, Angels and Carmine, Angels Erythrin, Angels Excelsis, Angels Glorious, Angels Numinous, Angels Penitent, Angels Resplendent, Angels Sanguine, Angels Vermilion, Angels of Light, Angels of the Grail, Atlantean Spears, Blood Dragons, Blood Drinkers, Blood Eagles, Blood Legion,
Blood
Scythe,
Blood Wings. Swords,
Blood Wings, Brothers of Jared. Das ist halt so, es gibt so die Blood Wings und so weiter. Und dann gibt's die Brothers of Jared. Und das ist so, Jared und er hat
mit seinen Brüdern unterwegs. Und er zählt es auf und es ist wirklich so, als würde
Brothers of the Red, Burning Blood, Carmine Blades, Charnel Guard, Crimson Knights, Crimson Legion, Crimson Swords. Auch dass sich die Namen so wiederholen ist. So, ja. Die waren sehr unkreativ.
Die waren irgendwie super unkreativ. Und während er diese vorliest, wer da alles am Start sein wird. Es kommen noch
ein paar geile.
Okay, bitte.
Die Disciples of Blood finde ich auch sehr gut. Ich glaube, mein Liebling sind die Exsanguinators. Weil die klingen wirklich wie so eine Superheldentruppe, ja. So, die so, aber eigentlich auch so Antihelden sind irgendwie. Ja, Flash Eaters gibt's und Flash Tearers.
Ja.
Dann gibt's noch die Knights of Blood, die genau. Knights of the Chalice, die Knights Sanguine, die Red Knights, die Red Seraphs, die Red Wings, Ruby Crescents, Sable Brotherhood, Sable Knights, Sanguine Host, Signs of Sanguinius, Sons of Sanguinius und die Templars of Blood.
Ja, die Templars of Blood sagt er auch. Und diese Namen werden genannt und ich hatte direkt im Kopf nicht strahlende, coole Blood Angels oder Space Marine Orden, sondern ich hatte direkt so große Space Marines, die so Biker-Kutten haben, wo dann die Namen auf dem Rücken stehen und dann ja. So irgendwelche wilden Zeichnungen. Das hatte ich in meinem Kopf und dachte mir, das ist so absurd, diese ganzen Namen, das ist so Biker-Gang. Und das Geilste ist, er sagt dann so, ja, alle sind am Start, außer die Lamenters. Wieso? Weil die nicht super cool nach Biker-Gang klingen oder wieso sind die nicht am Start? Und die kommen dann alle nach Baal, um dort zu
sterben. Aber die Lamenters, das sind doch die so ein bisschen irgendwie.
Die haben immer Pech.
Ah, die also haben
diese,
Pech, okay.
Diese Pechvogelorden, die halt auch sagen, also er sagt, ey, die haben höflich abgelehnt, die haben auch gar nicht so viele Space Marines, die dir da hinschicken können. Die anderen sind alle am Start und dann gibt's halt so eine Taktikbesprechung.
Ach stimmt, nee, weil es gibt doch hier, sind das die Knights of Blood, die quasi so, mit denen keiner zusammenarbeiten will, weil die basically so nicht mehr im Imperium sind? Weil das fand ich bei, also so weird, wie der Devastation of Baal geschrieben war, einige Aspekte daran fand ich auch sehr spannend. Ich meine, das sind die Knights of Blood.
Ich weiß nicht, ob es die Knights of Blood sind, aber es gibt auf jeden Fall einen problematischer Orden, der nicht gerufen werden soll.
Ja.
Wo dann einer sagt, aber Dante, wir haben doch hier um die Ecke, ist auch hier, sind ja auch noch die Bloody Bloodies, die wollen wir die nicht rufen? Und Dante so, nee, machen wir mal lieber nicht. Und dann ist aber in der Taktikbesprechung ist halt noch ein Imperial Guard General mit dabei und eine Sister, also eine Battle Sister. Und die Blood Angels dürfen halt gegenüber anderen Leuten, die nicht im Orden sind, nicht über die rote Wut und hier die schwarze Wut und der roten Durst, dürfen die halt nicht sagen, was es ist. Deswegen reden die dann so kryptisch. Ja, aber die haben doch auch das Problem. Ja, wir hätten genauso unter diesem Problem leiden können, aber wir haben es gerade noch, also die versuchen dann so drumherum zu reden, damit diese beiden, die auch an dieser Taktikbesprechung teilnehmen, nicht mitbekommen, worüber die da reden. Ist ein bisschen weird.
Ja, hier, es sind die Knights of Blood.
Genau.
Und die sind nämlich, weil das finde ich interessant, weil das ist so was man nicht so häufig in der Lore liest, weil meistens ist es so, ja, es gibt halt Renegades, aber die sind halt eigentlich 99% der Zeit sind es dann halt Chaos-Space Marines oder so zumindest sind sie irgendwie mit dem Chaos im Bunde, auch wenn sie jetzt nicht straight up irgendwie mutiert sind und so, sondern sind dann eher sowas wie Red Corsairs oder sowas in die Richtung. Und die Knights of Blood sind nämlich Renegade Space Marines, die auch Excommunicate Traitores deklariert wurden von der Inquisition, weil die halt diese Tradition der Blood Angels, des Kannibalismus halt aktiv praktizieren und das auch so zelebrieren.
Und da sagen die halt bei der Taktikbesprechung, die, wie gesagt, die müssen sich da sehr kryptisch halten, weil halt da so zwei Außenseiter mit in dieser Taktikbesprechung sind und dann sagt aber einer der Blood Angels, naja, die sind aber auch Opfer geworden der Inquisition, die haben die haben die halt rausgeschrieben, aber eigentlich sind das ja keine Abtrünnigen.
Genau, weil das finde ich nämlich interessant, weil so, sie nämlich so von sich selber sagen, dass sie dem Imperator gegenüber loyal sind, aber nicht dem Imperium.
Ja.
Und das finde ich einen interessanten Aspekt, weil dass das es halt auch solche Space Marine Chapter gibt, die halt sagen, ey, wir sind immer noch, wir sind keine Chaos Space Marines, so, wir sind Imperator treu, aber halt im Imperium finden wir nicht mehr statt, da gehören wir nicht mehr dazu.
Genau, weil das die Inquisition sie praktisch auf eine schwarze Liste gesetzt haben. Und darum geht's so ein bisschen, dass die halt um die Ecke sind, um die Ecke vom Baal, die bräuchten halt nicht lange, die müssen halt einfach nur mal schnell ins Taxi steigen und wären da. Und darum geht's halt auch in dieser Taktikbesprechung. ansonsten fand ich halt so dieses Dante-Buch, du hast halt ganz viel Dante, steht auch auf dem Buch drauf. Und du hast halt einmal diese Storyline, wo es halt um diese Vorbereitung geht, wo er halt auch sehr struggelt und zweifelt und dann sich auch, da hast du seine Gedankenstimme, die sagt, also er kennt keine Fraktion, die irgendwie gegen die Tyranniden ankommen würde, die Orks würden es nicht schaffen, die Tau sind zu klein, die Elder sind zu verstritten, die würden es auch nicht hinkriegen und die Necrons, die würden vielleicht noch überleben, aber am Ende haben sie auch irgendwie gelitten und er zählt so diese ganze Fraktion auf und fantasiert so, eigentlich gäbe es nur die Möglichkeit, dass sich alle 40k-Fraktionen verbünden gegen die Tyranniden, um zu bestehen. Aber er sagt, selbst das Imperium ist ja nicht geeint. Wie sollen diese ganzen Orks mit Tau und so, wie sollen die alle zusammenkämpfen gegen Tyranniden? Und dann ist er halt in so einer Melancholie von, ist ja alles irgendwie ist ja alles egal. Und irgendwie ist alles nicht zu schaffen. Und in dem Moment steht er halt auf seinem Hangar, auf seinem Raumschiff und auf einmal kommt ein strahlendes Licht und dann kommt der Sanguinor. Und dann rufen die Blood Angels, der Sanguinor ist da, oh Gott. Und dann gucken die sich halt an, der Dante und der Sanguinor, und Dante sagt so.
Die machen die rum.
Ja.
Dann ziehen die ihre Helme ab und dann machen die richtig
genau
heftig
so
rum.
Genau, so, das passiert. Dante sagt noch, der Sanguinor, er hat noch nie gesprochen. Und das wird er auch jetzt nicht tun, oder? Und der Sanguinor ist so, es gibt doch Hoffnung. Und alle sind so, er hat geredet. Und dann ist er wieder weg. Das ist alles. Und ich dachte mir, was war denn das für eine beschissene Szene? Der Sanguinor kommt. Alle fallen auf die Knie. Alle sind so, oh mein Gott, heiliges Licht. Er hat noch nie geredet. Und das Einzige, was er seit Äonen sagt, ist, es gibt noch Hoffnung. Und dann verschwindet er wieder. Und alle sind so, er hat was gesagt. Das ist die Szene. Dann ist das Kapitel zu Ende. Und ich dachte mir, what? Also, da musst du doch als Schreiber
ich
auch irgendwie.
Sagen wir doch irgendwie so, das Konzept finde ich cool, aber ja, die Execution ist meistens irgendwie.
Dann lass aber doch als Schreiber, ja, also als Schreiber musst du doch einfach sagen, okay, der Sanguinor, der hat noch nie geredet und dann sollte das auch bleiben. Aber so was abgetroschenes wie, es gibt noch Hoffnung, ja, dann kann er auch die Klappe halten.
Aber da muss ich noch mal kurz bei dem Tyranniden-Thema einhaken. Ja. Wie findest du das, dass Tyranniden in Lore immer so dargestellt werden als, das ist quasi das Schlimmste, also es ist so die Faction, die alles zerstören kann, so, es ist so, niemand kommt dagegen an, gegen die Flut der Tyranniden.
Da sind wir wieder beim Scaling, weil du hast halt einmal die Tyranniden, die irgendwie, ja, das, was wir bisher hatten, über die Editionen hinweg, war ja immer nur ein Tentakel und die wahre Macht. Und dann ist ja auch so, ja, die kamen irgendwie von der rechten Seite auf die Milchstraße zu, auf einmal kamen sie auf der linken Seite, auf einmal kamen sie so von oben. Das heißt, anscheinend sind wir 3D-mäßig umringt von Tyranniden und es war nur die Spitze des Eisbergs und wenn die einmal angreifen, dann ist halt, und dann gibt's noch irgendwie die Theorie, ja, vielleicht sind die Tyranniden aber auch auf der Flucht vor noch was Größerem. Ich find's ein bisschen albern, weil A, auf dem Tabletop merkst du's nicht, außer die haben gerade Batchet crazy Regeln geschrieben bekommen, wie in der 9. Es sind Tyranniden halt immer so, also da hast ja jetzt, du kannst es ja auch nicht machen, dass die alles dominieren. Finde ich schwierig. Und von der Story ist es so, ja, du baust da halt irgendwie was Überdimensionales auf, aber das hast du auch bei den Necrons. Ja. Dass man sagt, wenn die Necrons mal alle erwachen würden, dann hätte niemand mehr eine Chance, weil die halt von ihrer Technik so überlegen sind. Oder wenn es halt um die Tyranniden geht, dann sind die Necrons die einzigen, die den ganzen Alten halt gebieten können. Aber dann hast du die Orks, wo es heißt, wenn da erstmal irgendwie der Mega-War zustande kommt und die irgendwie statt Orks wieder Krogs sind, dann ist halt auch vorbei für alle anderen. Also du hast ja immer bei fast jeder Fraktion dieses, wenn das mal passiert, dann Ende Gelände.
Und für mich braucht es das irgendwie nicht, weil es so eine gewisse Ernsthaftigkeit, finde ich, rausnimmt. Ja. Ich meine, auch wenn wir bei dem Thema sind, dass wir auch diese Parodie-Satire-Aspekte von 40k auch nicht außer Acht lassen dürfen, dass die auch immer noch stark mitschwingen, auch wenn sich das Universum selber halt jetzt ernst nimmt im Gegensatz zu Rogue-Trader-Zeiten. Aber ich finde es bei Tyranniden und so immer so ein bisschen albern, dass das so, und wenn dann die Schwarmflotte kommt und so, dann ist alles vorbei. Weil dafür sind die für mich einfach eine zu große so Randerscheinung irgendwie. Also die wirken oft dann wie so eine Plot-Device von, wir wollen jetzt, dass ein Planet halt komplett zerstört wird. Und dann fallen da irgendwie die Tyranniden drüber her. Und da denke ich mir so, würde es den Tyranniden so großen Abbruch tun, wenn die halt wahnsinnig gefährlich für einzelne Planeten sind, aber halt man einfach sagt, okay, ja, Aber die werden jetzt nicht das komplette Universum zerstören.
Das ist halt aus der Geschichte erwachsen. Und da will ich jetzt nicht zu sehr vorweggreifen, weil das wird eine Warhammer History-Folge sein.
Ah, okay.
Deswegen, das sind genau die Punkte.
Ja.
Weil das kann ich vielleicht vorwegnehmen, dass bei Warhammer History, da wird, die Folgen werden sich ähneln, aber bei manchen Fraktionen ist es so, das ist ja unser Hobby ist ja auch so, dass es gibt manchmal krasse Sprünge von den Editionen, aber es gibt auch Editionen, wo halt immer nur so ein bisschen am Rädchen gedreht wird. Also da hast du in der Edition 4 wird was etabliert für eine Fraktion. Das wird in der Edition 5 dann einfach nur nochmal so einen Grad mehr beschrieben oder bleibt gleich. Also du hast nicht diese enormen Sprünge, wie jetzt zum Beispiel die krassesten Sprünge hast du immer von Rogue Trigger Edition 1 zu Edition 2, weil in Edition 1 waren die Tyranniden noch gar nicht so existent. Du hattest irgendwie ein Datasheet praktisch von einem Tyranniden und du hattest noch einen Gene-Stealer, die waren aber auch getrennt.
Ja.
So viel kann ich schon mal verraten. Und dann ist das erst so gewachsen mit dem Schwarmbewusstsein und was das, und dann haben die das Rädchen immer weiter aufgedreht bis zu dem Punkt von niemand hat irgendwie mehr eine Chance.
Mhm.
Und ich finde das auch schwierig, aber du musst ja dieser Fraktion musst du ja irgendwie was geben.
Ja.
Weil du hast ja bei allen Fraktionen hast du irgendwie namhafte Charaktere, mit denen du dich identifizieren kannst. Du hast irgendwie eine Hintergrund-Storyline, irgendwie eine Entwicklung, mit der du irgendwie connecten kannst. Tyranniden sind ja so aufgebaut, du hast halt diese Macht und dieses Schwarmbewusstsein und du hast keine namhaften Charaktere, du hast einfach nur Aliens, die fressen wollen. Ende.
Ja.
Das heißt, um denen noch mehr Layer zu geben, musst du ja irgendwie einen Weg gehen und den Weg, den sie gehen, sagen, es ist halt die krasseste Bedrohung. Weil selbst bei den Necrons war ja irgendwie das Ding, Necrons waren ja sehr lange lose und namenlos und dann haben sie irgendwie über die Jahre hinweg haben sie dann auf einmal ab einem Punkt namhafte Charaktere bekommen. Und jetzt kannst du dich halt mit einem Silent King identifizieren, wenn du möchtest, oder irgendwie connecten. Du kannst mit einem Imhotep irgendwie connecten.
Für mich ist die hast du halt nicht. Identität der Tyranniden, dass Tyranniden sind so der Furry-Porn von 40k, so Tyranniden und Gene-Stealer-Kalt. Ich war auf dem Gene-Stealer-Kalt-Discord-Server gibt es einen sehr langen Not-Safe-for-Work-Channel.
Mhm.
Und es gibt wahnsinnig viel Rule 34 Tyranniden-Content. Das ist verrückt. Also ich habe, es gibt ja zum Beispiel auch den Neurothictor.
Mhm,
den kennst du, ne?
Ja.
Und ich habe das Gefühl, so Tyranniden-Spieler sind so ein bisschen freaky. Also so Tyranniden ist ein bisschen so die Furry-Porn-Faction eigentlich so. Ist halt dann so quasi statt Furries ist es halt Bug-Porn, aber.
Also ich finde Tyranniden cool, aber ich.
Aber ich finde auch Tyranniden cool. Also
ich will sie auch spielen. Also ich will sie auf dem Tabletop spielen.
So eine meme-hafte Einschätzung.
Meine Crusade-Kampagne mit Kevin nimmt gerade sehr, sehr stark Gestalt an. Also wir werden uns bald treffen und ich werde Crusaden.
Hast du dann Neurothictor schon bemalt?
Nee, werde ich nicht spielen. Aber er wird Imperial Agents in seiner Kampagne spielen, weil es halt sehr mit Deathwatch und dann spielt er halt den Ordo Xenos. Für eine Crusade macht die Fraktion einiges her, auch wenn sie jetzt competitive irgendwie abkackt. Und da hat er aber seinen Inquisitor klein und seinen Inquisitor groß so. Also er hat halt Charaktere, namhafte Charaktere, wo er eine Geschichte erzählen kann. Ich stehe da und bin so, habe hier meinen Hummer gegessen und
ich habe hier
gelegt und ich bin hungrig. Niam, 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 niam. Und das ist auch, ich habe eine Story schon geschrieben für die Kampagne mit Anni. Und ich habe, um sie das so ein bisschen ins Hobby zu holen, ich habe ja die erste Storyline schon vorgelesen, das fand sie sehr witzig. Ich habe Insider aus unserer Beziehung und aus unserem Zusammenleben mit verwoben in die Story.
Mhm.
Also der Planet, auf dem die Crusade stattfindet, ist Bubenspeck 258. Das ist, wir haben unseren Sohn, als der noch so ein Baby speckig war, weil das ist so speckig, da haben wir immer Bubenspeck gesagt. Das heißt, der ist praktisch der Spitzname von unserem Sohn, ist der Planet. Und dann habe ich zum Beispiel einen Lieutenant Joe Passy, weil sie hat da so ein Bettgitter für unser Kind, hat sie so ein Bettgitter geholt. Und die Firma heißt irgendwie Joe Passy. Und das fanden wir so absurd, dass sie so, Und dann hatten wir haben das so bestellt und sie so, ey, die heißen, das heißt Joe Pesci. Und dann waren wir die ganze Zeit so, Joe Pesci, Joe Pesci. Und dann wird halt der Lieutenant mit Kombi-Weapon, der wird das Ganze am Anfang, die erste 500-Punkte-Auseinandersetzung wird er so anführen. Und das ist halt Lieutenant Joe Pesci, der halt auf Bubenspeck kämpft. Und dann halt dort, Bubenspeck ist halt auch ein Planeten, wo Munition und auch Vorrat, also Vorräte und Rationen für die imperiale Armee hergestellt werden. Und Bubenspecks echte, das sind so Fleischkonserven, die halt dort hergestellt werden, die muss ich schützen, weil die Tyranniden das fressen. Und so haben wir halt, da habe ich so ganz viel Namen da reingepackt, auch Captain Nippon ist eine Anspielung auf meinen Spitznamen und habe das hier so vorgelesen. Aber die Tyranniden, da hast du halt jetzt nicht der Schwarmtyrann Joe Pesci, so, das ist halt, da hast du nichts, du hast nichts.
Warte mal, du bist Captain Nippon?
Ja.
Das wusste ich gar nicht, weil ich habe, du hast mir bei T3 eine Freundschaftsanfrage geschickt, ne?
Ja, ja.
Weil die habe ich nicht angenommen, weil ich war so, wer ist denn Captain Nippon?
Ach so, das.
Da habe ich auf Nein gedrückt. Das wusste ich nicht.
Captain Nippon. Das wird jetzt ein bisschen unangenehm für mich, das zu erzählen. Aber erzähle das. Anni behauptet, ich hätte im Schlaf gefurzt. Ich behaupte, das kann nicht sein, ich habe geschlafen. So, das ist die Story. Das ist der Hintergrundinformation. Und dann hatten wir waren so unterwegs im Auto, sind halt so gefahren und dann haben wir uns irgendwie, wir hatten so einen kleinen Disput, aber auch ein bisschen lustig. Und dann meinte sie so, anstatt zu sagen so, ich glaube, sie wollte sagen, hey, du bist manchmal so ein Arsch, hat sie so aus dem Fenster geguckt und da war so ein Gastank und da stand Nippon Gases drauf, weil das ist so eine Firma, die Gas anscheinend irgendwie herstellt oder damit irgendwas macht. Und dann sie, du bist so, das bist du bist so Nippon Gases, weil du im Schlaf furzt. Und ich war so, was? Und seitdem ist mein Spitzname so Nippon Gases und deswegen heiße ich auf T3 Captain Nippon. Das ist so die ganze Geschichte. Und deswegen heißt halt der Captain, den ich dann spiele, der Space Marine Captain, heißt Captain Nippon. Aber du kannst halt nicht dieselbe Charakterisierung und Namensgebung bei Tyranniden anwenden. Und übrigens
außer mit dem Neurothector.
Und übrigens fürs Protokoll, das ist natürlich absolut Quatsch. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Und dann schlafe ich leise und dann passiert auch nichts anderes. Fürs Protokoll. Wollte ich nochmal sagen, okay? Es ist eine infame Unterstellung, dass ich furzen würde.
Ich furze mal, also ich spare mir das dann auf, wenn ich wach bin.
Ach so.
Ja.
So machen das andere Menschen.
Ja.
Okay.
Weil dann, sonst kriegt man ja gar nichts davon mit.
Ach so.
Und nee. Ich habe einen Trick für euch, wenn ihr Seitenschläfer seid und ja, ihr wacht morgens auf und müsst furzen, dann zieht so ein bisschen die eine Arschbacke nach oben hoch. Und das quasi, dass der Anus komplett freiliegend ist. Und dann knallt das richtig raus. Und das ist richtig laut, aber es ist so ein cleaner Knall. Also es ist, ja, es hat nicht diese Federung von den Arschbacken, dass es so dieses macht, so, dass es so wie so ein Motorboot so wabbelt, sondern es macht dann einfach nur so ein lautes Geräusch.
Ist einfach ein Bolterpeng.
Genau, ja.
Okay.
Und es macht mir viel mehr Freude, als so sich in die Arschbacken reinzufurzen, wenn die Luft so frei entweichen kann. Also für Seitenschläfer ist das eine super Technik.
Ja, ich find's immer schwierig, wenn ich schlafe ich, da kann man mir alles erzählen und unterstellen. Ich kann's ja nicht widerlegen oder beweisen oder irgendwie dagegen. Ich hab geschlafen.
Ja.
Und wenn ich schlafe, passiert nichts anderes. So. Das wollte ich nur zum Protokoll geben, aber da kommen wir wieder drauf zurück. Die Tyranniden hätten, wenn du die nicht als absolute Bedrohung darstellen würdest, hätten die ja nichts. Mhm. Was nimmst denn du? Eine Old Eye. Nee, wie heißt er? Old One Eye. Old One Eye ist der einzige namhafte.
Daddy One Eye.
Daddy One Eye ist der einzige namhafte Charakter und selbst der kann jetzt irgendwie nicht, du redest ja mit denen nicht oder verhandelst mit denen nicht, sondern die sind halt einfach da. Deswegen, ich verstehe deinen Punkt.
Und deswegen aber müssen die Tyranniden sexualisiert werden.
Das finde ich einfach strange. Das finde ich einfach, da will ich auch nichts, da distanziere ich mich, da will ich auch nichts mehr zu tun haben.
Also ich habe diesen Jeans-Dealer-Kalt-Discord-Channel irgendwann so, habe ich diesen NSFW-Channel irgendwie gesehen und war so, hä, warte mal, weil ich war auf dem Server für Rumors, weil das ist, weil die den besten News-Channel haben auf dem Discord-Server und für Competitive Jeans-Dealer-Kalt-Advice. Und alles andere habe ich ignoriert, weil ich habe mir nicht großartig die Hobby-Channel angeguckt und so. Und irgendwann habe ich so in der Off-Topic-Kategorie gesehen, Not Safe for Work. Und ich war so, warum gibt's denn hier einen NSFW-Channel? Und dann klicke ich drauf und war so, wow, 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 Moment, Moment. Weil dann gab es regelmäßig auch Leute, die so waren, hey Leute, ich habe endlich hier eine neue Commission gemacht von einem Tyrannienkrieger mit einem richtig fetten Schwanz. Und alle waren so, oh cool, die Commission kam endlich an und so. Und da war so ein richtig reger Austausch darüber. Und die Leute haben wirklich dann immer so, ah, ich habe jetzt mal wieder 40 Dollar zusammengespart und jetzt kann ich mal wieder einen richtig thicken Lictor mit einem riesigen Schwanz commissionen lassen. Und das wurde dann damit der Community nicht geteilt. Ich aber ey, no King Shame. Ich
nee, das, Moment, Moment, schön, doch, lass uns mal ganz kurz darüber reden.
Ich finde es schön, dass die Leute sich da organisieren und so ihren Pornokonsum dann auch so ein bisschen sozialistisch ausleben und auch dann das mit den allen teilen und dass die so gegenseitig Geld voneinander ausgeben für
Ich finde nee, du hast recht. No King Shaming, aber
ja. Ey, ganz ehrlich, lass uns lieber die Tyranniden sexualisieren als
echte Menschen.
Soros oder so. Und echte Menschen natürlich,
okay.
Ja.
Okay, da hast du recht, aber also es ist
Tau
für mich
ist auch,
ja, ich kinky. Glaube, das ist ja. Das Problem. Es ist sehr weit für mich weg. Naja, Tau ist ja noch immer noch humanoid, aber Tyranniden sind ja nicht humanoid.
Nämlich
ja
Tau-Spieler sind auch oft so Tyranniden und Tau sind, glaube ich, die Factions, wo es am meisten Pornos gibt, wo die meisten NSFW Artworks commissioned werden und ja.
Das ist für mich ein Feld. Da muss ich sagen, also.
Aber es checkt auch so ein bisschen aus, weil Tau ist auch so die Weep-Faction so Hentai ist irgendwie ja eine Kultur im Weeptum, so.
Das unerotischste für mich ist 40K. Mhm. Tatsächlich. Also es ist auch, es gibt kein Szenario, wo ich mir denke, boah, das ist so eine geheime Fantasie, dass ich irgendwie im Weltraum durch einen Warp fliege und dort irgendwie sexuell verkehre. Ja. Mit irgendwem oder irgendwas. Das gibt's für mich nicht. Also es ist so, das ist für mich nicht existent. Also es ist so, ich
und deswegen
das nicht
sind
zusammen.
Es ja die beiden Factions, die nicht im Warp existieren, Tyranniden und Tau.
Ich finde auch Tyranniden, also das ist das ist, ich komme darüber nicht hinweg.
Aber Monsterporn ist halt ein großes Thema. Es gibt ja auch viel diese Tentakel Spielzeuge und so. Also ich glaube, dass das deswegen
nennen wir die
auch
Folge
so
Tyranniden Porn und dann machst du so ein Sternchen.
Ja.
Okay, gut. Damit wir den Clickbait gleich noch am Ende, okay, da haben wir einen Haken dran, weil ansonsten, ich habe die Bilder gesehen und ich denke mir so, ich war mir nicht sicher, ist das ein Witz oder finden das Leute wirklich irgendwie erotisch?
Ich glaube,
das wirklich
also
irgendwie
deswegen will ich das auch überhaupt nicht schämen. Ich glaube, das finden wirklich Leute erotisch. Also ich glaube, das ist halt einfach so eine Subkultur, die halt quasi auch, glaube ich, also ich meine, das in die Stilistik geht, in die Artworks auch oft, das geht halt sehr an diese Hentai-Richtung. Und wer da Fan ist, der wird auch da auf jeden Fall viel Spaß mit Tau und Tyranniden haben. Man kann davon halten, was man will. Ich will es aber nicht, verurteilen, nicht schämen. So, es ist, finde ich, in Ordnung.
Ich glaube, das können wir abschließend sagen. Dann zieh ich so ein bisschen zurück.
Solange man jetzt, also gut, ich finde den Neurofiktor auf dem Spielfeld ein Meme. Sobald es mehr quasi in die Richtung geht, dass man das so öffentlich quasi auslebt, finde ich auch so, ja, da muss man vielleicht ein bisschen gucken, dass man jetzt halt nicht seine Tyrannidenarmee so convertet oder so oder irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja oft, und das ist aber auch wieder ein Ding, das hat, finde ich, wieder weniger mit dieser Not Safe for Work Subkultur zu tun, die so Bilder austauscht, Sachen commissionen lässt, diese Titten 40K-Figuren.
Necrons
von diesen,
zum Beispiel.
Ja, diese Titten-Necrons, weil die sind ja auch nicht geschmackvoll irgendwie so. Also,
wie so ein Tyrannidenschwanz. Das ist einfach so.
Ja, das ist wie ein feiner Wein, da muss man
Peak-Ästhetik.
Nee, aber so, also das auf Tabletop zu stellen, finde ich dann wieder Schwachsinn, wenn das so offensichtlich einfach nur so stumpfe Sexualisierung von etwas ist. Wie dann zum Beispiel auch so, ich habe auch Tau-Modelle gesehen, wo einfach so dann halt einfach einen Shadow Sun so den Suit offen hat und so die und so wahnsinnig große, runde Brüste so rausquellen.
Das ist schon ein bisschen pubertär.
Die so jeder Ästhetik widerspricht.
Das finde ich
so,
ein bisschen pubertär. Ansonsten kann ja jeder aus dem Hobby ziehen, was er möchte. Ich glaube, dann würde ich ein bisschen zurückfahren und sagen, für mich ist es ultra befremdlich. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich verstehe es auch nicht und ich glaube, ich werde es auch nicht verstehen. Und ich habe aber auch nicht das Bedürfnis, es zu verstehen.
Hast du also eigentlich so, unsere unsere Heresy-Fanfiction gehört, die wir von einem Zuschauer eingesendet bekommen
haben. Ja, habe ich im Auto tatsächlich gehört. Und es war wirklich ein Moment von, ich mache jetzt mal die Fenster hoch. Und ich fand es sehr, ich fand es befremdlich. Auch das fand ich befremdlich. Also ich fand so, es war längst nicht so hart wie, weiß nicht, habt ihr Sachen rausgelassen? Weil ich fand dann so, das kriegst du ja heutzutage an jeder. Das war
längst nicht so hart wie der Tyranniden.
Ja, okay, aber das hast du, das finde ich eher noch im Vergleich zum Tyranniden-Schwanz, finde ich das eher noch greifbar, weil du hast ja eine humanoide Gestalt von einer Dämonette, die sich irgendwie verwandelt in irgendwie das Objekt der Begierde. Und du hast einen Transhuman, also einen super krass muskulösen Typen, der da halt irgendwie sich verführen lässt. Und dann hast du halt noch so einen sehr, sehr weirden Twist von, der Transhuman ist ja irgendwie jungfräulich und die Dämonette nimmt ihm das. Also da steckt ja ganz viel drin, was du ja.
Je nachdem, wie lange er schon Space Marine ist, ist er eventuell sogar minderjährig.
Okay, das ist ganz, ganz schwierig. Aber das fand ich eher, also so befremdlich und so fremdschämig ich das fand, was ist für mich das Greifbarer als das mit dem Tyranniden-Ding. Mhm. Und es hatte mich so ein bisschen erinnert an, es gibt ja mittlerweile so viele Bücher und es gibt auch eine ganz große Fangemeinde von so Dark Romance-Sachen, wo ich da immer wieder von, was ich so mitkriege, wo ich mir denke, das ist auch schwierig. Also das sind dann wirklich so Fantasien, Gewaltfantasien gemixt mit, also ganz.
Ich finde, das ist eine Fine Line mit diesem, oder Thin Line, wie sagt man, mit Dark Romance und so Romantasy oder so, weil was finde ich wichtig ist, ist, dass man generell diese, naja, was so im Volksmund dann oft Smut genannt wird, dass man das auch nicht zu stark verurteilt, weil ich habe das Gefühl, dass so quasi diese extremen Dark Romance Bücher, die ich auch auf jeden Fall naja, verurteilen ist das falsche Wort, aber da muss ein stärkerer Jugendschutz stattfinden, weil das bei Büchern halt extrem unreguliert ist. Und ich meine, haben wir uns dann mal darüber ausgetauscht, über die Orks?
Nee, führ mal bitte weiter aus.
Okay, da komme ich gleich nochmal zu. Also ich finde bei diesen Dark Romance-Geschichten, weil also ein Buch dann oft einem jungen Menschen sehr ungefiltert bestimmte Dinge erzählt, die im Denken einiges kaputt machen können oder auch zu Albträumen führen können oder halt zu einem gestörten Verhältnis zu Sexualität.
Ja, und toxisches Verhalten halt auch so ein bisschen glorifiziert, mystifiziert und sowas. Ja. Oh, verrucht macht so, nee. Das, was da beschrieben wird, ist halt einfach nicht gut.
Nicht verwechseln mit dann so Fantasy-Büchern, die diese Elemente haben, die zum Beispiel auch dann
nicht die 40k-Orks, sondern das Ork-Buch. Da haben wir nach dem Turnier draußen gehockt und drüber geredet. Ja.
Ich war gerade so, ne, ich meine, du warst das doch.
Ja, ich war das. Ich habe nur jetzt gerade an 40k-Orks gedacht, aber es gibt ja noch andere Orks aus anderen.
Aber dann lass uns das kurz aufklären.
Genau, direkt. Genau.
Das ist voll dieses interessante Thema, wo wir jetzt reingestellt sind von Dante irgendwie. Ich weiß nicht, wie wir von Dante reingekommen.
Ja, weiß ich nicht. Boah. Ich habe auch Dante noch gar nicht ausgeführt, weil ich hab von dem Spoiler erzählen wollen und wir sind so weit vom Thema. Da gibt's nämlich zwei Storylines. Übrigens Dante, bla bla bla, und jetzt sind wir gar nicht mehr bei Dante.
Aber kurz zu dem die Orks-Thema. Genau. Die Orks ist eins von diesen, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, aber von diesen Schund-Fantasy-Büchern, die so um die 10er Jahre rum massenhaft rausgekommen.
Ich glaube im Englischen, also es ist nicht ganz diese, also es ist so ein bisschen Penny Dreadful heißen die, glaube ich, oder heißen die so? Im Englischen?
Ich glaube, das ist nochmal was anderes, oder?
Das sind doch diese Groschenromane.
Ah,
aber es ist nicht ganz Groschenroman, das muss man noch dazu sagen, es ist nicht ganz dieser
Fall. Ich glaube, das hat so diesen Fantasy-Boom nach den Herr-der-Ringe-Filmen.
Genau.
Das hat so ein bisschen dazu geführt, dass es halt unfassbar viele Fantasy-Bücher gab.
Die Zwerge,
die einfach so super generisch waren. Und ey, Leute, keine Ahnung, ich habe da nicht viel von gelesen. Und also meine Meinung ist jetzt nicht auf einer riesigen Grundlage gebildet. Vielleicht gab es da auch gute Bücher, die irgendwie enjoyed habt oder so.
Ja.
Will ich jetzt niemanden irgendwie auf die Füße treten, aber die Orks ist auf jeden Fall ein wahnsinnig schlechtes Buch. Und es gibt da ich meine, wir sind noch nicht monetarisiert, das heißt, wir dürfen die ganzen bösen Wörter sagen. Es gibt da eine Vergewaltigung in dem Buch. Wie die Ork-Königin so einen Mann vergewaltigt, weil sie irgendwie an seinen irgendwie seine Lebenskraft aussaugt oder so.
Und währenddessen ihn, glaube ich, auch ausweidet und die Organe frisst, wenn ich es richtig in Erinnerung habe?
Ja,
ist das
irgendwie
was anderes? Also es ist absurd.
Also es ist lange her, weil ich habe es danach nicht nochmal gelesen. Ja. Wir lassen uns da auch nicht zu sehr ins Detail gehen.
Ja, ja.
Das ist einfach eine sehr verstörende Szene, die auch so ein bisschen irgendwie in dem Buch gefühlt drin ist, um edgy zu sein einfach
genau,
nur.
Genau, ja,
also,
das Gefühl hatte man, ja.
Erklärt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr riesen die Orks-Fans seid, warum das irgendwie relevant war, dass das so da drin war. Und gleichzeitig war das aber halt so ein Buch, das lag dann halt auch so bei den Teenie-Fantasy-Büchern rum. Mhm. So, ne? Also vielleicht hat die Buchhandlung das auch einfach nur so interpretiert, weil so Orks, Zwerge und bla bla bla, stelle ich das zu den Young Adult-Fantasy-Büchern. Und ich habe halt irgendwie Eragon gelesen. Da war ich, glaube ich, in der dritten Klasse oder sowas um den Dreh. Zweite, dritte Klasse, irgendwie sowas. Vielleicht auch ein bisschen früh für Eragon, weil Eragon ja auch nicht brutal ist so. Also da geht's ja auch ganz schön zur Sache. Gerade ab dem zweiten Buch, wenn der Bruder seinen Hammer auspackt. Mhm. Und dann war das halt so das Sprungbrett für mich in Fantasy. Und dann lag halt dieses Orks-Buch. Und ich war so, ey, ich finde Orks irgendwie cool. Durch Herr der Ringe. Meine Eltern haben mir das gekauft und dann sitze ich irgendwie im Yogakurs von meiner Mutter hinten drin und lese diese, also so uneingeordnet und ungefiltert diese Vergewaltigungsszene und habe mich total geschämt. Und das hat, glaube ich, wirklich auch dann, also jetzt nicht nachhaltig, aber für den Moment mein Bild von Sexualität geprägt. Also da hatte ich schon ein, zwei Jahre irgendwie dran zu knabbern in dem Alter. Aber ich meine, ich schätze mal, ich muss noch in der Grundschule gewesen sein, weil ich auch so quasi mit in diesen Yoga-Kurs gefahren bin, weil ich nicht jetzt unbeaufsichtigt alleine zu Hause sein sollte. Das heißt, ich war da schon sehr jung. Ich meine, wie alt ist man? Wann kommt man, dann wird man auf die weiterführende Schule geschickt, so mit 11 oder so.
Mhm.
Also ich war vor 11, ich war 9 oder 10 Jahre alt oder sowas.
Ich war auch in einem ähnlichen Alter, ich glaube auch so 10 oder 11 Jahre, und ich habe es beim Ostseeurlaub, habe ich mir ein Buch aussuchen dürfen, habe halt die Orks genommen, weil da auch so diese coole Axt auf dem Cover ist. Ja. Und dann war ich so, yay, das und dicker Wälzer. Und dann kann ich den Urlaub über diesen dicken Wälzer lesen und hatte auch so Herr der Ringe im Kopf. Mhm. Und hey, cool, bestimmt coole Schlachten und Kämpfe und Fantasy. Und dann waren wir am Strand. Und ich weiß noch, ich war dann abends in der in unserer Unterkunft und lese diese Szene. Und in dem Alter, und das da ist ja keine, bei Büchern gibt's ja keine Altersbeschränkung, die da drauf ist. Und da, die Frau in dem Buchhandel wird auch nicht gewusst haben, was in dem Ork-Buch drinsteht.
Ja.
Und ich habe diese Szene gelesen.
Erzähl weiter, ich muss einmal kurz auf die Kamera gucken, wie viel Festplatte wir noch haben, wenn wir schon so lange drin sind.
Und ich habe mich auch so geschämt. Und ich weiß noch, ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Ich habe das Buch genommen und habe das Buch versteckt. Weil ich hatte so Angst, dass meine Eltern dieses Buch öffnen, diese Szene lesen und mich damit konfrontieren und sagen, was liest du hier?
Das hab
und
ich auch
das erklären
gemacht.
Musste. Ja. Das heißt, ich habe das Buch dann nicht mehr weitergelesen, habe es beiseite gelegt und war einfach ein bisschen verstört, mit 10, 11 diese Szene zu lesen, und war einfach nur so, ich hoffe einfach, ich hatte panische Angst, dass meine Mutter aus einer Laune heraus sich denkt, oh, was liest der denn da?
Ja.
Selber reinliest und dann mich zur Rede stellt.
Ich habe das auch, ich habe das so, ich habe das quasi besser versteckt als jedes Stück Pornografie, was ich in meiner Jugend besessen habe, so. Also ich weiß noch ganz genau, ich hatte so ein Bücherregal, wo unten ganz viele Mickey Mouse Hefte drin waren. Dann habe ich die alle rausgeräumt und habe so ein quasi in so einem Loch von der Rückwand von dem Regal habe ich so hinter das Regal gesteckt und alles davor geräumt, damit es nie jemand findet, weil ich auch so richtig Panik hatte und das direkt zugeklappt habe und so war. Ich muss irgendwie dieses Buch nach Hause bringen, ohne dass meine Mutter auf der Heimfahrt irgendwie das entdeckt oder so. Also so viel Panik hat es in mir ausgelöst.
Jetzt, wo du darüber redest, dass du pornografische Inhalte versteckt hast, hatte ich jetzt gerade so eine, ich habe gerade eine Angst unlocked, die ich bis jetzt noch nicht hatte, weil mir gerade wieder bewusst wurde, ich bin Vater und ich habe einen Sohn. Manchmal vergesse ich das, aber nicht in dem Sinne von, ich vergesse meinen Sohn, sondern eher in dem, ich habe nicht das Bewusstsein, dass ich Vater bin. Und jetzt gerade hatte ich das Bewusstsein, dass ich mir dachte, irgendwann mal wird mein Sohn älter und mein Sohn wird vielleicht auch irgendwann in dieses Alter kommen, und wenn er nicht asexuell ist, wird er sich für solche Dinge irgendwann interessieren und solche Dinge verstecken. Und er ist jetzt ein Jahr alt und ich habe ihn manchmal auf dem Arm und dann zeige ich ihm so die Modelle, die ich gerade bewahle, und dann bin ich so mit dem Tyrannofex so wow, und dann freut er sich immer und ist, ah, und zeigt da drauf und wir sind auch mal, das war total süß, wir sind so aus dem Raum raus und ich hatte ihn auf dem Arm und er zeigte dann so auf den Raum und war so, und wollte halt wieder zurück und hat dieses imitiert und jetzt will er immer sich die Tyranniden schon mal angucken, weil er findet das irgendwie interessant und pupt da drauf. Nicht, dass ich was in ihm gepflanzt habe und dann, wenn er in die Pubertät kommt, ziehe ich irgendwann unter seinem Bett
Neurofictor
oder solche, ich weiß nicht, wie soll ich damit umgehen, wie soll ich mit meinem, wenn es passieren sollte, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte.
Besser geht in das Tyranniden-Thema rein als in andere Dinge.
Können wir bitte aufhören? Das wird mir gerade zu real.
Besser als die Orks. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit auf der Festplatte.
Genau.
Deswegen, ich würde noch einmal kurz den Bogen schlagen, was ich noch loswerden will zu dieser Dark Romance
Smut-Geschichte.
Mhm. Was ich finde wichtig ist, dass wir uns das verinnerlichen. Also gerade als
alte weiße Männer.
Als Männer. Ich glaube, dass wir auch größtenteils männliche Zuschauer haben.
Ja.
Dass wir dieses Smut-Thema nicht wir dürfen es nicht auf alle Bücher übertragen, also wir dürfen das nicht so verurteilen und so, und weil mir das selber schon passiert ist, dass ich das getan habe und mich jetzt so, als ich mich dann mal so ein bisschen nochmal damit beschäftigt habe und auseinandergesetzt habe, habe ich mich auch ein bisschen dafür geschämt, dass ich das so komplett breit verurteilt habe oder so, ja nicht verurteilt, aber mich so darüber lustig gemacht habe und es so verlächerlicht habe. Ich habe da besonders auch nochmal einen Reel dazu gesehen, wie eine Frau das zusammenfasst. Also wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, Dark Romans zu verteidigen, sondern es geht um diese Light-Smut-Bücher, die vielleicht eine Fantasy-Geschichte erzählen, wo auch dann mal Sex passiert. Mhm. Weil das ja so gerne, also oft ja so ein bisschen so ein Tabuthema ist. Und da wurde so aufgezählt, ey Leute, Game of Thrones, wie viele Sex-Szenen sind da drin?
Ja.
Was gab's noch? Spartacus und so und diese ganzen Serien und so. Da wird so viel gefickt, aber niemand nennt das Smut oder bringt es irgendwie mit quasi Pornografie in Verbindung und gibt es so einen schäbigen Touch quasi, ne? Weil dann direkt, also so schnell, so finde ich, so Light-Smut-Fantasy-Bücher dann so abgetan werden als, na, du hast dir ja jetzt einfach nur Pornografie gekauft. Und das finde ich, da müssen wir uns immer wieder verinnerlichen, dass wir das nicht so nach außen tragen sollten, dass wir das so verurteilen, sondern uns damit auseinandersetzen. So,
und
was
Fulcrum, das Buch ist halt auch kein, ist ja auch nicht das.
Genau.
Fulcrum
ist ja also auch, das ist so ein bisschen so eine Doppelmoral, dass wenn man gleichzeitig Game of Thrones enjoyt, dann darf man auch nicht verurteilen, dass in so Light-Smut-Fantasy-Büchern es auch Sexszenen gibt und das dann als Pornografie
also
abtun.
Wobei Fulcrum, Dawn of Fire,
ethische Pornografie natürlich nicht verurteilt werden sollte. So,
also,
das ist auch ein wichtiges, eine wichtige Branche. So,
Fulcrum, Dawn of Fire, da wird auch im Weltall süße, süße Liebe gemacht.
Ja.
Ist halt so, trotzdem.
Aber kommen wir nochmal zurück zum süßen Dante.
Dante! Nee, ganz schnell. Es gibt halt zwei Storylines. Es gibt einmal den Dante in der Jetztzeit, der irgendwie Ball darauf vorbereitet, dass es jetzt losgeht. Dann holt er seine ganze Biker-Gang und versammelt die. Dann kommt der Sanguinor und sagt halt, es gibt noch Hoffnung. Und dann verkrümmelt er sich wieder. Also eine super weirde Szene. Und das Buch ist aber ziemlich gut. Und dann gibt es immer wieder Rückblicke. Aber jetzt ist das Ding, ich habe das nicht als Rückblicke wahrgenommen, obwohl in den Kapiteln wird ja öfter mal, oder bei Warhammer-Büchern ist es ja oft so, Baal-System, Baal-Sekundus, M, irgendwas, irgendwas, dass du irgendwie eine Verortung hast, wann das stattfindet. Und ich habe das schon gehört und war so, Moment, da sind wir aber ein paar Jährchen früher. Und es verfolgt halt Louis. Louis ist ein Kind, der ist so 11 Jahre alt. Und ist oft bei Baal Secundus so ein Salzsammler. Also die sie laufen durch die Salzwüste, bauen dort die Salze ab, verkaufen die. Und der ist halt so ein Nomade mit seinem Vater und seiner Mutter. Die Mutter stirbt dann halt bei der Geburt. Das ist alles erstes Kapitel, das ist wirklich ganz am Anfang. Und nachdem es nur noch den Vater und ihn gibt und die Mutter halt tot ist, sagt er, ey, ich würde gerne ein Engel werden. Ich würde gerne da. Und dann sagt der Vater, ey, du bist doch viel zu nett und du bist viel zu lieb und die Engel, die sind Krieger und du kannst ja keiner Fliege was zu Leide tun. Und daraufhin schleicht halt der Louis in der Nacht, in so einer Nacht- und Nebelaktion, schleicht er halt aus seinem Lager von seinem Stamm durchkreuzt die Wüste und dann hast du halt ein ganz, ganz großer Part von dem Buch ist so, er läuft durch die Wüste, er verdurstet, dann verdurstet er fast nicht, dann sieht er irgendwie einen Engel, also so ein, es wird so eine Sangard halt beschrieben, die irgendwie runterfährt und ihm einen Kelch reißt.
Den
Figuino, genau der. Und dann läuft er durch die Wüste, dann kämpft er gegen Riesenspinnen, dann kämpft er gegen Riesenskorpione, dann kommt er aus der Wüste raus, dann sind noch zwei andere Kids, mit den er dann weiterreist, die halt auch alle Engel werden wollen, bis er dann irgendwann auf der Rekrutierungsstation ankommt, ausgewählt wird und dann muss er halt diese ganze Rekrutierungsprüfungskacke machen. Also irgendwie sein Seepferdchen, Sportabzeichen, bis hin zu du musst jetzt die anderen Kinder töten. Also das ist dann, irgendwann kommt von Seestern, Sportabzeichen hin zu Hunger Games, die überleben dürfen mitkommen und dann werden Kinder dort, Kinder töten Kinder, also wirklich Hunger Games mäßig, bis hin zu du hast es geschafft, du trinkst jetzt mal bitte Blut, dann kriegst du die Gensaat implementiert und bist ein Space Marine. Das ist so der komplette Weg von der 11 Jahre geht los bis hin zu, jetzt gerade ist er ein Scout, an der Stelle bin ich gerade, entdeckt gerade so ein bisschen die Geheimnisse der Blood Angels. Das sind diese zwei Dinge. Und ich dachte direkt an Dark Angels, weil bei Dark Angels ist es so, dass du einen Typen verfolgst, wie er halt erst in den Orden rein will, diese ganzen Aufnahmeriten durchleben muss, um dann Space Marine dann später zu werden. Und du hast halt Lionel Johnson immer als Randnotiz bei der Horus Heresy oder immer als Randcharakter, den der Hauptcharakter immer mal sieht. Und ich dachte, der Lewis ist einfach ein Typ, der ein stinknormaler Blood Angel wird und dann halt Dante trifft und mit Dante irgendwie coole Abenteuer erlebt. Stellt sich heraus. Ich denke mir so, hä, wieso spielt denn das davor? Okay, weil der wird jetzt zum Blood Angel und trifft dann irgendwann auf Dante. Und dann ist es so, dass er dann aufgenommen wird und auf Baal oder in diesem Baal-System ist es so, dass die Kinder immer einen Namen bekommen und dann noch einen Zusatz-Engelsnamen, falls sie mal Engel werden oder um halt St. Junius irgendwie zu ehren. Und dann fragt halt der Blood Angel so, jetzt, wo du bei unserem Aufnahmeritus mitmachen möchtest, wie heißt du? Ich bin der Lewis. Nee, wie heißt du richtig? Nenn mir deinen Engelnamen. Und der so, naja, eigentlich verrate ich es niemandem meinen Engelnamen. Ja, du musst schon deinen Engelnamen nennen, weil du wirst ja jetzt bald ein Engel werden. Und Lewis ist so, mein Name ist Dante. Und ich war so, hä, was? Ich wieder zurückgeschmissen, was? Und er so, Lewis überlegte, ob er seinen Engelnamen sagen sollte. Mein Name ist Dante. Und dann ist der 11-jährige Lewis Dante. Dann habe ich nochmal gegoogelt. Dante heißt eigentlich Lewis. Und dann hast du halt praktisch von der ersten Seite an die Origin Story von Dante. Und ich dachte mir, das Buch heißt Dante. Weil wir nicht nur den Gegenwarts-Dante begleiten, sondern auch Rückblick haben, wie wird er denn zu Dante? Mhm. Und dann hast du halt einen Jungen, der so super, und dann merkst du halt einfach, was Dante für ein Typ ist. Und deswegen ist es wichtig, weil der Lewis ist halt so ein 11-jähriges Kind, das so ist, ey, ich will die Leute beschützen, töten finde ich echt nicht so cool. Und irgendwie will ich einfach nur die beschützen, die ich liebe und ich möchte immer fair sein und er hat so einen sehr, sehr starken moralischen Kompass, was so komplett konträr ist zu Angels of Death und wir essen ja Menschen und trinken Blut und das zeichnet ihn aus und das behält er sich dann als erwachsener Dante, als Ordensmeister der Blood Angels bei, dass er sagt, ich möchte die Menschen schützen und ich möchte jetzt auch nicht sinnlos imperiale Garde irgendwie verheizen irgendwo, sondern ich möchte diese Menschen schützen und du lernst halt einen super sympathischen kleinen Jungen kennen, der dann halt zu einem super sympathischen großen Space Marine wird, der einfach auch cool ist. Und seitdem will ich Blood Angels spielen.
Kommt Mephisto denn auch schon vor im Dante-Buch?
Der hat so, der wird, ich als Hörbuch, der ist so weird gesprochen.
Ja, Mephisto ist wirklich so weird. Der ist so weird. Ich denke mal, dass er wahrscheinlich dann genauso gesprochen ist wie in Devastation of Baal.
Ist es von Schulze gesprochen, hier M. Schulze?
Ich glaube schon, ja.
Ja, dann ja. Der ist ganz, ganz schräg.
Ich finde, Mephisto ist auch ein schräger Charakter. Also irgendwie ist er cool.
Ja.
Er ist aber auch so super edgy. Ich habe das Gefühl, Mephiston, so die anderen Blood Angels, die trinken ja immer das Blut, dieses Vitae von den, die haben ja extra diese Blutsklaven, die das so, das Blut spenden zum Trinken. Und ich habe das Gefühl, Mephiston macht in seinen Kelch immer so Monster Energy rein. Weil es gibt so diesen Moment in Devastation of Baal, wo er mit den anderen Librarians zu so einer Ritualstätte fliegt und dann werden die von den Tyranniden angegriffen und dann macht er einfach beim Thunderhawk macht er einfach die Hintertür auf und dann fliegt er einfach raus und tötet irgendwie so eine Harpie oder so und fliegt wieder rein. Das hat für mich so eine diese White Monster und dann Creed hören Energy, diesen Hold me now, I'm 6 feet from the edge. Und so stell dir vor, wie Fist dann halt so durch die Gegend fliegt mit seinem Schwert in der Hand und dann
der läuft ist, dieser Creed-Song. Ich finde aber, das Modell vom Design strahlt es aber auch aus mit diesen Zacken und den Totenköpfen dran. Und der sieht halt auch mit den langen Haaren, der sieht halt wirklich aus wie so ein 80er-Jahre Techno-Vampir.
Ja.
Das ist ganz, ganz schräg. Und er wird auch ganz, ganz schräg vorgelesen und synchronisiert. Also das ist alles so ein bisschen, er hat so ein paar Sätze, wo ich mir denke, okay, absoluter Weirdo. Und ich finde aber auch die Blood Angels sehr, sehr problematisch. Also ich würde gern Blood Angels spielen und die sind cool, aber gibt eine Szene, da ist Louis, kurz bevor er Dante wird, das sind halt immer noch Kinder. Die haben sich halt gerade auf dem einen Planeten abgeschlachtet. Die Sieger wurden dann halt aufgenommen in die Ordensfestung, um dort dann halt dann so, ja, eine die letzte Prüfung ist, ihr müsst 3 Tage jetzt meditieren, ohne einzuschlafen. Und die sind von den Kämpfen schon übelst fertig und sind eigentlich übelst übermüdet und müssen dann noch 3 Tage meditieren, aber nicht schlafen. Und werden da halt in diese Kapelle gebracht und sitzen dann so da. Und Louis hat halt super zu kämpfen, dass er nicht einnickt. Und die ganzen 11-jährigen Kids um ihn drumrum, da gibt's halt so ein paar, die nicken halt beim Meditieren, schlafen die ein. Und da sackt so der Kopf weg. Und da kriegen die sofort, greift die so einen Space Marine und schleppt die weg. Und Louis weiß zu dem Moment nicht, wo sind die hin? Weil die werden ja nicht mehr nach Hause gebracht. Weil wenn du einmal dort bist, gibt es keinen Weg mehr zurück.
Ja.
Also was passiert mit denen? Und irgendwann kriegt er halt mit, oder er sagt dann schon, Louis, ne, weiß nicht, wo die hingehen, aber er wird es später erfahren. Die werden halt alle in den Turm gebracht und dann sind das höchstwahrscheinlich die Kids, die dann halt ausgetrunken werden. Und ich denke mir so, das sind völlig übermüdete Kids, die irgendwie gerade einfach nur 5 Minuten mal kurz wegsacken, die werden halt gepackt und werden ausgelutscht.
Ist ja fast wie über den, sag ich jetzt nicht.
So. Okay, ja, ich weiß, wo du hin willst, aber
Release the Baal-Files. Wer war alles noch auf Baal?
Ja.
Gilliman ist in den Baal-Files.
Von allen Seiten, genau.
Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen, weil die Festplatte ist gleich voll.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Ende, aber ich fand's halt sehr, sehr wild. Das macht sie dann weniger sympathisch. Dann essen die halt auch irgendwie rohes Menschenfleisch.
Ja.
Das ist alles in dem Buch drin.
Die Salmonellengefahr ist auch groß.
Ist sehr groß. Lest das Buch oder hört das Buch. Es ist echt, echt cool. Es macht richtig Freude zu hören. Aber es ist auch ein bisschen.
Ich hätte mir das auch auf jeden Fall nochmal rein von
Dante, ja. Dante, große Empfehlung.
Ja.
Gut, dann.
Machen wir jetzt Feierabend.
Machen wir Feierabend.
Tschö.
Tschö.